Gabi König setzt sich auf der rechten Seite durch, flankt in den Strafraum des TuS Binsen. Die Torhüterin kommt raus, lässt den Ball aber durch die Finger flutschen. Katja Bornstein steht da, staubt ab. Tor, Tor, Tor für den FSV Frankfurt.
Herzlich willkommen bei Folge 6 von Legende verloren. Wir beschäftigen uns heute mit einem... der Folgenname klingt etwas fies, wie wir eben auch schon festgestellt haben in der Vorbereitung. Unsere Folge heißt heute Die Aufgelösten. Es geht nämlich um zwei Vereine in der Bundesliga, die in der ersten Bundesliga-Saison und auch noch ein paar Jahre danach dabei waren und dann aber leider aufgelöst worden sind. Aber wir wollen natürlich nicht nur über die Auflösung sprechen, sondern auch über die die schönen Dinge, die da passiert sind. Und wir haben diesmal auch wieder zwei Gästinnen, zwei Spielerinnen von den beiden Vereinen und die werden sich jetzt selber vorstellen, dann könnt ihr auch herausfinden, von welchen Vereinen wir gerade sprechen. Sandra, möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Also mein Name ist Sandra Hoffmann. Ich bin ehemalige Spielerin des VfL Ulm-Neu-Ulm. Ich selber habe, bevor ich zum VfL Ulm gegangen bin, beim TSV Neu-Ulm bei den Jungs Fußball gespielt. Das war damals sehr exotisch. Ich glaube, ich war das einzige Mädchen weit und breit in der Umgebung, wo es gewagt hat, mit dem Jungs Fußball zu spielen.
Und dann haben wir noch Anja. Möchtest du dich auch vorstellen?
Ja, ich bin Anja Schareiner, ehemals Hümme. Ich habe angefangen beim SV SF Anderten. Ist schon so lange her. Da bin ich genauso wie Sandra Exotin gewesen, Mädchen alleine, unter vielen Jungs, wurde man vorher belächelt vorm Spiel, und dann bin ich zum TSV Fortuna Sachsen ausgewechselt, nachdem man nicht mehr bei den Jungs spielen durfte. Und jetzt bin ich Trainerin bei einer A-Juniorenmannschaft vom SV Großmoor in meinem Wohnort.
Die Moderation machen heute Ellen und ich zusammen. Ich bin die Franzi. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir uns immer vorstellen müssen. Das haben wir auch schon mal vergessen.
Ja, dann genau. Ja, ich bin Ellen. Ihr kennt mich vielleicht von Früff, vom anderen Podcast von Reden über Fußball. Ich muss auch mal ein bisschen Werbung für uns machen. Aber jetzt geht es hier um die Bundesliga und um Legende verloren und... Genau. Ich hoffe, das reicht jetzt als Vorstellung, dass ihr die Stimmen einordnen könnt, wer jetzt wer ist. Und ich muss sagen, ich fand in der Vorbereitung zu der Folge, ich fand es sehr interessant, weil ich komme aus Hannover und Sachsenross ist aus Hannover und ich hatte vorher noch nie von Sachsenross gehört und habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann das sein? Weil den Verein gibt es ja immer noch, nur halt ohne Frauenfußballabteilung. Und ich fand das aber ganz, ganz interessant auch in der Vorbereitung. Also ich fange jetzt einfach mal mit Sachsenross an, weil mich das so, betroffen hat, keine Ahnung. Aber in der Vorbereitung habe ich dann auch gemerkt, so, dass die, auch zum Beispiel bei Wikipedia fand ich das ganz lustig, dass die Frauenfußballabteilung vor der Männerfußballabteilung genannt wird, in Sachen Geschichte, also Geschichte des Vereins. Und das ist ja irgendwas, was man nicht so häufig hat. Ich weiß nicht, also Anja, wie war das so, als das da losging mit der Bundesliga? Also kannst du dich noch daran erinnern, die Frage geht an beide, ich fange jetzt einfach mal mit Anja an, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wie das losging? Also wann habt ihr oder wie habt ihr erfahren, so dass ihr jetzt wirklich dann auch Bundesliga spielt? Wisst ihr das noch?
Also wann wir das mitbekommen haben, das kann ich nicht mehr sagen. Und auf jeden Fall haben wir uns gefreut. Natürlich schade gewesen für Polizei Bremen, weil die verzichtet haben. Deswegen haben wir den freien Platz bekommen. Haben uns natürlich gefreut, klar, ganz, ganz klar. War ja halt auch mal wieder was anderes, ne? Man hat andere Gegnerinnen und halt ein kleines Abenteuer.
Ja. Und zu der Zeit war das ja auch so, dass 96 in der, also Hannover 96, die Männer in der zweiten Liga gespielt haben. Und war das dann auch irgendwie so ein bisschen so in den Köpfen drin, so, ach ja, jetzt sind wir hier der einzige Erstligist in Hannover, also der einzige Bundesligist, oder war das dann eher so,
Nein, okay. Das war es nicht.
Nein. Das wurde dann eher medial.
Ja, genau, gedacht. Da stand wirklich sehr viel in den Zeitungen, in allen Zeitungen, auch in der Bildzeitung.
Ja.
Doch, da, also Medieninteresse war wirklich da.
Okay. Ja. Wie war das bei dir, Sandra, in Ulm?
Ja, also wir haben die ganze Zeit schon mitbekommen, dass die Chance besteht, wenn wir gut spielen, in die Bundesliga aufzusteigen. Das hat dann nicht auf Anhieb geklappt. Da mussten wir eine Aufstiegsrunde spielen. Das weiß ich noch genau, da kam es auf ein Spiel an. Gegen Spöck hat die Mannschaft geheißen, aber unser Trainer hat damals gesagt, wenn ihr dieses Spiel gewinnt, bauen wir für euch ein Volksfest auf, also mit Karussell und Bierzelt. Und so ist es dann auch gekommen. Also akzeptiert im Verein waren wir nicht so sehr. Also ich fand, obwohl unsere Männer in Ulm niederklassig gespielt haben, also beim VfL, waren wir immer das zweite Rad am Wagen. Also ja, das hat sich dann erst geändert mit dem Aufstieg.
Ja, denn in der Zeitungsartikel über den VfL Ulm Aufstieg in die erste Bundesliga waren auch mehrere Zitate mit "Was ein Fest" und irgendwie durchgefeiert und so.
Ja.
Aber das heißt, ihr seid, beide Teams sind eher als Underdogs in die erste Bundesliga gekommen, weil beide Aufstiegsrunden machen mussten. Anja hat schon erwähnt, eigentlich seid ihr nur in die erste Bundesliga gekommen, weil Bremen zurückgezogen hat. Wie seid ihr in die erste Bundesliga gestartet? Haben sich die Teams vorher noch groß verändert oder waren das dann trotzdem einfach die Teams, mit denen ihr vorher schon in der Auswahl gespielt habt und auch vorher schon zusammen wart? Sandra?
Ja, also das war in meinen Augen damals das größte Problem. Also die Verantwortlichen haben dann gemeint, sie müssen natürlich Spielerinnen holen. Wobei wir ein ganz tolles Mannschaftsgefüge vorher hatten und ich glaube auch nur durch dieses Mannschaftsgefüge so weit gekommen sind. Und dann kamen eben Spielerinnen von weiter weg, die ja dann auch natürlich teilweise Geld bekommen haben, Fahrgeld zumindest, also was da sonst geflossen ist, haben die bisherigen Spielerinnen natürlich nicht mitbekommen, ist ja logisch. Und das war dann letztendlich auch mit ein Problem, dass es dann so kam, wie es später kam.
Euer Trainer war damals der Bruno Vorwalter und der hatte das auch mit forciert, dass neue Spielerinnen dazu kamen, ne?
Ich glaube, das ist vor allem von unserem Abteilungsleiter, dem Manfred Mack, ausgegangen.
Ah, stimmt, ja.
Meine ich. Der Bruno Vorwalter, der hatte schon den festen Kern. Also, und es war, also bei uns war das wirklich noch mehr Party als Sport. Also wir waren einfach glücklicherweise ein Haufen mit lauter guten Fußballerinnen, die halt einfach alle zum VfL gekommen sind. Und wir haben schon in der Jugend zusammen gespielt und haben halt da so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und die neuen Spielerinnen, die von auswärts kamen, also das war eher Abteilungssache, die meinten, sie müssten sich unbedingt verstärken, damit wir die Liga halten können. Und ich glaube auch, mich erinnern zu können, dass es dann auch später irgendwann notwendig war, eine zweite Mannschaft zu haben.
Und wie war das bei dir, Anja?
Also wir hatten ja schon immer eine gute Mädchenmannschaft, also Nachwuchs war da. Wir sind gestartet mit dem Stamm eigentlich, den wir vorher auch hatten in der Oberliga. Und ich, also ganz genau kann ich mich halt auch nicht mehr erinnern. Sicherlich kam dann im Laufe der Jahre kam halt auch Spielerinnen von weiter her. Die sind aber halt immer da wohnen geblieben, von wo sie gekommen sind und sind halt immer gefahren. Also der Aufwand für diesen Fußball war sehr hoch, generell. Also ist egal.
Ja, das also haben wir schon häufiger gehört, auch von anderen Spielerinnen in anderen Folgen, ja. Diese Pendelgeschichten, da könnte man eigentlich auch so eine ganze Folge machen, einfach nur über das Pendeln, also das ist schon krass, was da manche gemacht haben.
Ja. Naja, ich bin halt immer bei Fortuna gewesen, ich musste also nicht groß fahren, habe mich dann im Bus gesetzt, als ich noch keinen Führerschein hatte, mit Bus und Bahn bin ich da halt hingekommen. Aber es gab halt viele Spielerinnen, die dann halt Wolfsburg oder sonst woher kam, die dann halt gependelt sind.
Ja, Wolfsburg war ja dann auch mit in der Bundesliga. Da bestand ja dann so eine Art Rivalität. Und Du lachst gerade auch. Was waren das so für Spiele? Also ich kenne es ja aber dann wirklich nur da aus diesen Zeitungsartikeln und das klang dann wirklich schon so, ja, da ging es zur Sache. Kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Also
ja,
wann?
Also die Spiele wollte man natürlich gewinnen, ganz klar, ne? Dieses gewisse Derby. waren immer spannende Spiele. Also Wolfsburg war früher eigentlich immer stärker als wir. Und als wir dann das erste Mal gewonnen haben gegen Wolfsburg, war die Freude natürlich riesig. Und ja, in den folgenden Spielen war es halt immer sehr umkämpft gewesen.
Wo wir das mit dem Pendeln gerade angesprochen hatten, wie war denn bei euch die Situation? Anja hat schon gemeint, dass sie irgendwie schon immer bei Hannover Sachsenross war. Dementsprechend hattest du zumindest nicht so den weiten Weg, aber ich meine, ihr habt dann beide Aufstiegsrunden spielen müssen. Das heißt, es waren schon mal deutlich mehr Spiele länger als die normale Saison. Und dann sind die Fahrten plötzlich länger geworden und die Spiele plötzlich komplizierter. Wie ließ sich das mit eurem Privatleben vereinbaren? Anja?
Ja, der Freund musste warten. Der Aufwand war wirklich groß. Wir haben nachher in der Bundesliga dreimal trainiert, dreimal die Woche. Sonntags waren meistens die Spiele. Aber da sind wir halt auch erst Sonntag morgens losgefahren zum Spiel und sind halt nach dem Spiel wieder nach Hause gefahren. Waren halt manchmal spät zu Hause, aber das ging immer noch. Also wir hatten jetzt nicht so, dass das ganze Wochenende kaputt war.
Und bei dir, Sandra?
Ja, der Aufwand war größer, aber überhaupt nicht schlimm, weil, wie gesagt, wir waren eher so familiär. Also für uns war das immer ein Familientreffen. Also unsere Familie privat haben wir zu Hause gelassen. Dann haben wir uns im VfL getroffen, sind dann auch mit dem Reisebus oft gefahren. Wir haben auch übernachtet in Hotels. Manchmal sind wir auch gleich wieder heimgefahren, je nachdem, wie weit die Strecke war. Aber wie gesagt, also das war eine große Party bei uns. Wir sind in den Bus, haben gefeiert vor dem Spiel, haben nach dem Spiel gefeiert, egal was war. Bei uns war immer gute Laune.
Respekt, dass ihr die Saison geschafft habt.
Ja.
Was ich auch jetzt ganz interessant fand, waren ja auch die Fans. Also da waren ja, ich habe jetzt was von Freibier gelesen teilweise als Dankeschön für die Unterstützung in der Saison und auch jetzt was Sandra erwähnt hat am Anfang mit dem Volksfest und mit der Party, die dann gestartet ist. Also wie war eure Beziehung zu den Fans oder wie könnt ihr euch noch dran erinnern, wie das war? Was waren das für Zuschauer? Wo kamen die her? Waren das eure Freunde, eure Verwandten? Waren das einfach Vereinsmitglieder oder waren das ganz völlig neue Menschen, die einfach hingekommen sind, um Fußball zu gucken? Habt ihr da irgendwie was mitgekriegt?
Also bei uns war das Ganze ein bisschen schwieriger dann mit den Fans, weil also man hatte ja man musste bestimmte Kriterien erfüllen für die Frauen-Bundesliga. Ne? Das Sportgelände des VfL Ulm hat das Ganze nicht mehr erfüllt. Deswegen sind wir in das Stadion vom SSV Ulm ausgewichen. Wir haben also dann im Donaustadion vom SSV Ulm gespielt. War eigentlich gar nicht wirklich unser Zuhause. Ja? Mhm. Die Fans sind dann da natürlich trotzdem hingekommen. Sah natürlich dann manchmal etwas kläglich aus, das Riesenstadion mit unseren paar Fans. Also wenn das dann mal, was weiß ich, 250, 300 Leute waren, war das dann immer toll. Das hauptsächlich war Familie, also wir waren eine junge Mannschaft, sind die Eltern mitgekommen, die Geschwister und später dann natürlich auch von vielen noch die Freunde oder so. Dann war natürlich auch von Seiten des Württembergischen Fußballverbandes dann Interesse da und da sind dann Leute gekommen, gab es dann auch teilweise dann Freikarten für die Spiele und so. Und ja, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, das hat aber jetzt nicht ursprünglich was mit der Bundesliga zu tun, sondern wir hatten dann mal, während der Zeit von der Bundesliga, ein Spiel gegen Inter Mailand. Und da war das Stadion dann richtig voll. Also das war dann mal richtig gut. Ja, das war richtig schön.
Was war das? War das ein Testspiel oder?
Das war ja ein Testspiel, ein Freundschaftsspiel gegen Inter Mailand. Wie das zustande gekommen ist, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Also wir haben zwei ganz tolle Spiele gehabt. Wir haben einmal gegen eine Auswahlmannschaft aus Hawaii gespielt. und einmal eben gegen dieses Inter Mailand. Und das mit Hawaii, das war dann hinterher auch noch richtig toll. Also wir hatten dann einen gemeinsamen Abend bei uns in einem Biergarten. Und da war dann halt Bauchtanz und alles, also so Hula oder wie das heißt, was sie da machen. Das war richtig, richtig toll. Also es war eine ganz tolle Mannschaft und das war mega. Die haben auch toll Fußball gespielt, muss man sagen, weil in Amerika ist halt Frauenfußball eine andere Nummer, als das damals derzeit in Deutschland war.
Ja, und die sind dann einfach her, also da fragt man sich dann auch, wie kommt denn da der Kontakt zustande, dann ist die nach Ulm kommen?
Ich habe keine Ahnung, ich habe noch Fotos, ich schaue die immer wieder gern an, aber wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung.
Die Fotos hätten wir, glaube ich, gerne für die Shownotes zum Anhängen.
Also ich habe ein Mannschaftsfoto, also von dem internen Fest kann ich euch leider keine zur Verfügung stellen.
Ja. Und bei euch, Anja, die großen Spiele waren dann ja auch, also die Spiele gegen Siegen waren ja dann auch die am meisten Zuschauer gezogen haben wahrscheinlich.
Also die meisten Zuschauer hatten wir, das war aber früher, das war 88, meine ich, und da haben wir um die Deutsche Meisterschaft gespielt. Also da hatten wir nachher gegen wen sind wir ausgeschieden? Gegen Duisburg. Da hatten wir 1200 Zuschauer zu Hause. Und also unsere Zuschauer kamen halt auch, Familie ist mitgefahren, Freunde und halt viele aus dem Verein. Der Bus war immer rappelvoll. Das war total klasse. Natürlich war die Stimmung dann auch super.
Ich finde das jetzt immer, also weil jetzt gerade in Hannover ist ja nichts mit hochklassigen Frauenfußball, also jetzt im Sinne von einer hohen Liga, wo die spielen, aber ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren war ein Pokalspiel von den 96 Frauen gegen Wolfsburg, da war ich auch bei dem Spiel und da waren auch über 1000 Zuschauer und das waren nicht alles Wolfsburg-Fans, die angereist waren, also es waren schon viele Wolfsburg-Fans da. Ich bin auch, glaube ich, in dem Wolfsburg-Fanblock gelandet, weil die anderen Karten alle schon weg waren. Und die haben auch haushoch verloren, es war ja auch zu erwarten, aber es war ein, also da habe ich auch gedacht, da ist irgendwie was da in Hannover, also da ist irgendwie, da könnte man was draus machen. Und jetzt, wo ich dann in der Vorbereitung gelesen habe, was da war damals, von dem ich nichts wusste, weil da habe ich halt, kriegt man ja nirgendwo mit. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil das einfach, warum der Legende verloren heißt, weil es ist irgendwie alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl es gar nicht so lange her ist. Ja, also da habe ich schon gedacht, ach Mann, ja. Hannover hat echt Potenzial.
Ja, da zieht natürlich auch der Name Hannover 96, das darf man nicht vergessen.
Ja, okay, die haben das auch cool gemacht, gut vermarktet und so.
Genau, genau. Das war früher ja nicht so, ne?
Nee, aber da waren ja trotzdem viele Leute da und ich auch, ich hatte was gelesen, das hat mich besonders interessiert, Eishockey-Fans, war das wirklich, dass da welche vom, also da stand am Wedemarkt, waren das dann das, was dann später mal die Scorpions waren, keine Ahnung, und jetzt, ich kenne mich da nicht so aus mit Eishockey, aber die dann zu euren Spielen gekommen sind.
Richtig, das waren die Trommler, die haben ordentlich Stimmung gemacht. Was? Nur da war nachher das Problem, unser Sportplatz, der war neben einer Kleingartenanlage.
Ah.
Und irgendwann haben sich diese Inhaber von diesen Gärten beschwert, dass es zu laut ist. Und dann wurde beschlossen,
die dürfen nicht mehr trommeln. Einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen.
Ja,
das ist doch, oh ja.
Super. Ja, das ist echt traurig. Das war echt traurig. Also, weil das war immer noch so was Besonderes, ne? Wenn man zu Hause Trommler hat ja schon einen gewissen Flair.
Ja, total.
Vor allen Dingen sah der Support in den Fußballkurven auch bei den Männern Anfang der 90er ja noch einen Tacken anders aus. Also da waren Trommler ja definitiv in allen Bereichen was Besonderes.
Ja.
Würde ich sagen. Ganz kurz, ihr hattet beide bei euren ersten Spielen auch schon relativ viele Zuschauer im Verhältnis und ihr seid beide als Underdogs in eure Spiele reingegangen. Ihr habt nämlich beide gegen eher größere Liganamen gespielt, nämlich Bad 9a war es bei Ulm und ihr habt gegen Bergisch Gladbach gespielt. Richtig. Bei Hannover Sachsenross. Ne? Also so zwei ziemlich historisch große Namen, gegen die man mal so im Eröffnungsspiel plötzlich aufläuft als Team, was sich nicht direkt qualifiziert hat für die Bundesliga. Wie seid ihr an die Spiele rangegangen, Anja?
Ja, man wollte das Beste geben, wollte ihn ein bisschen ärgern und Spaß haben. Ganz wichtig, Spaß. Also ist uns ja ganz gut gelungen gegen Bergisch Gladbach. Haben wir ja 2-2 gespielt. Tolle Sache.
Wusstet ihr, was für ein Team euch da gegenüberstehen wird? Also kanntet ihr schon Namen und wart ihr so ein bisschen informiert, wer mit auf dem Feld steht?
Ja, da ich auch ein paar Länderspiele bis dahin hatte, kannte man natürlich auch welche von der Nationalmannschaft. Oder Länderauswahl, Niedersachsen-Auswahl war Länderpokal. Kannte man die eine oder andere Spiele schon.
Und dann habt ihr das 2-2 gemacht und für euch war das wahrscheinlich ein Riesenerfolg als Saisonauftakt.
Definitiv, ja. Der Jubel war groß.
Und bei euch, Sandra, ihr habt gegen Bad 9a, die ja wirklich mit eins der geschichtsträchtigsten Teams waren in der früheren Geschichte des Frauenfußballs, gespielt.
Ja.
Und ihr habt nicht nur gegen die gespielt im ersten Spiel, ihr habt auch noch gewonnen.
Ja, weil, also warum wir gewonnen haben, kann ich dir nicht mehr sagen, aber wir waren halt eine Mannschaft, wo wir haben uns da nicht besonders drauf vorbereitet. Wir sind eigentlich immer der Meinung gewesen, dass wir jede Mannschaft schlagen können, egal wer da spielt. Und wir haben auch keine Angst vor solchen Leuten. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, hat die Heidi Moda gespielt? Nee, die hat bei Niederkirchen gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Also halt solche Spiele, also egal, was für Namen das auch immer waren, das war gerade der Ansporn, sich besonders anzustrengen. Und wir waren sehr überzeugt von uns. Wir hatten vor niemand Angst. Wir waren überzeugt, dass wir gegen jeden Verein gewinnen können. Deswegen, es gab nichts Besonderes. Wir haben das gemacht wie immer. Wir haben auch natürlich in der Bundesliga öfter trainiert als vorher. Einmal mehr, ich glaube auch dreimal. In der Vorbereitung, glaube ich, sogar viermal. Aber ansonsten war alles so wie immer.
Ja. Okay. Und das waren ja jetzt eure Erwartungen an diese Spiele und eure, also als Team oder als von den Spielerinnen her und eure Vorbereitung darauf. Gab es denn jetzt auch allgemein auf die Saison bezogen irgendwelche Saisonziele seitens des Vereins oder des Vorstands, oder haben die da irgendwie was, also gab es da irgendwie Vorgaben oder haben die sich dazu geäußert?
Ja, man wollte halt nicht absteigen. Das war das Ziel. Okay. Und als Spieler sieht man das natürlich immer anders. Man will natürlich Erste werden, dafür spielt man Fußball. Wir haben da keine Grenzen gesehen. Also es wäre alles möglich gewesen. Natürlich, wir hatten keine Nationalspielerinnen in unserer Mannschaft, dann später mal die Dagmar Dülle, genau, die hat in der DFB-Auswahl gespielt, aber von dem ursprünglichen Kern, da war das höchste die württembergische Fußballauswahl. Ja. Deswegen, aber wie gesagt, wir waren richtig furchtlos und haben gedacht, wir können alle schlagen.
Du hast in der Abwehr gespielt, Sandra, ne?
Ja.
Was war da so das, was sich für dich vielleicht auch auf dem Spielfeld verändert hat durch die Bundesliga? Gab es da neue Herausforderungen? Hast du gemerkt, du wächst irgendwie auch an den neuen Aufgaben, oder hast du einfach straight deinen Stiefel weiter durchgezogen, spielerisch, und ihr habt als Team einfach so weitergespielt?
Es war natürlich nachher so, es sind ja Spielerinnen auch geholt worden. Und war ein viel härterer Konkurrenzkampf. Der Spaß ist langsam weniger geworden, muss ich so sagen. Also es war nicht mehr, also am Anfang habe ich ja gesagt, war es eigentlich ein großes Familienfest. Die Mannschaft hat sich dann etwas verfremdet, sag mal so. Und dann habe ich für mich auch Verletzungsprobleme gehabt. Und habe, als ich gespielt habe, schon versucht, so zu spielen, wie ich immer gespielt habe, aber mit den Verletzungen und so wird es natürlich dann eng. Ich habe dann auch nicht mehr so oft gespielt, war oft Auswechselspieler, später auch mal oft in der zweiten Mannschaft gespielt, die man ja dann auch brauchte. Und das war teilweise sehr schlimm. Also für einen selber, der darum gekämpft hat. Und es ging bei uns leider ganz vielen Spielerinnen aus der Ursprungsmannschaft so.
Okay, das heißt, die erste Saison hast du noch relativ regelmäßig gespielt, aber in der zweiten dann nicht mehr, ne?
Genau. Ja, ja, aber sag mal so, ich meine, einerseits kann ich es verstehen, wenn der Verein die Liga halten will. So ist es halt im Fußball. Wenn sie denken, mit auswärtigen Spielerinnen kann man da mehr erreichen, müssen sie den Weg gehen. Aber ich glaube, sie haben es dann zum Schluss hin gemerkt, dass es der falsche Weg war.
Gab es denn trotzdem besondere Gegnerinnen oder besondere Spieler, an die du dich erinnerst?
Ja, also Birgit Prinz war eine davon. Heidi Mohr, wie gesagt. Das waren Spielerinnen, gegen die wollte man dann auch spielen. Gerade als Verteidiger, das waren die Spielerinnen, wenn du gegen die gut gespielt hast, dann war die Welt für dich in Ordnung, egal wie das Ergebnis ausgeht. Ja, das waren Spieler, die Birgit Prinz war da, ein junges Mädchen.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, war die in der zweiten Bundesliga-Saison, glaube ja, ich, war die dann mit genau, dabei. Und ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut, Heidi Mohr war Niederkirchen.
Niederkirchen, genau. Stimmt, aber das waren halt so Namen, die... Die kennt man halt, das sind deutsche Fußballerinnen, die vergisst man, glaube ich, auch nie.
Ja, die waren ja in der Bundesliga Staffel Nord, waren ja dann auch hier Silvia Neid oder Martina Voss, wie sie damals hieß, und die haben ja auch gegen, ja, Anja, durftest gegen die verteidigen. Du warst ja auch verteidigen Mittelfeldspielerin, warst du.
Ich war Mitte, so Vorstopper.
Vorstopperin, dann warst du Vorstopperin. Ja, dieses Wort habe ich auch immer so gelesen und dachte immer so,
das klingt halt, nicht mehr.
Nee, das klingt relativ brutal. Ich weiß nicht, wie brutal war das gegen Silvia Neid oder gegen Martina Voss, die auch, ich glaube, beide gegen euch getroffen haben, mindestens einmal. Ich weiß nicht, ob du bei dem Spiel dabei warst, das weiß ich gerade nicht mehr. Aber wie war es denn da so? Vorzustoppen kann. Ich finde dieses Wort so lustig.
Ja. Naja, man hat dann halt eine richtige Aufgabe gehabt, sagen wir es mal so, ne? Und man wollte natürlich gut aussehen und versuchen, dass sie kein Tor schießen. Mhm. Aber Silvia Neid hat auch mehr im Mittelfeld gespielt, von daher habe ich jetzt nicht ganz so viel. Natürlich ist sie mal durchgestoßen, aber man wollte natürlich sein Bestes geben, ne? Ganz klar.
Ja. Ja, das habt ihr ja am Anfang auch, also am Anfang, aber das habt ihr auch sehr, sehr gut geschafft. Also da ist ja dann so wie ich das aus den Artikeln rausgelesen habe, ist da so eine Art Hype entstanden, so ein bisschen? Also so von wegen, weil ihr ja doch, also bei euch war ja auch das Ziel dann auch Klasse halten und dann wart ihr dann doch relativ erfolgreich am Anfang, also erfolgreicher als erwartet und standet dann irgendwie auf, ich weiß nicht, was war das, Platz 4 oder so, 3, 4, also auf jeden Fall weiter oben als erwartet. Da war dann die Stimmung wahrscheinlich sehr gut, oder?
Ja, natürlich freut man sich erstmal, aber die Saison ist ja nun lang, ne?
Ja, klar.
Dann hatten wir natürlich auch so eine Flaute wieder. Ich glaube, da haben wir 5 Spiele nicht gewonnen. Also es war halt so ein Auf und Ab, aber natürlich, wenn man die ersten Spiele gut macht, Punkte holt, freut man sich natürlich ganz klar.
Oh Gott. Nee, ich, das hat sich so, also ich war halt dann auch, und habe diese Sachen gelesen, dachte so, es war so viel, ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche es war, viel Bildzeitung leider auch, was ich da lesen musste, aber auch, ich weiß nicht, was das andere war, ich vermute Neue Presse oder so.
Neue Presse, ja, Allgemeine.
Ja, allgemeine Neue Presse und da war aber so viel Berichterstattung über jedes Spiel, Spielberichte, ne? Mhm. Also sowas würde ich ja heute gerne lesen, aber das machen die heute nicht, also auch nicht über Wolfsburg kommt da auch nichts in der Zeitung oder so. Nee. Also ich meine, dafür gibt's ja dann die WAZ wahrscheinlich, aber es ist so dieses, da war wirklich der Fokus dann auf das Sportliche in diesen, bis auf so 1, 2 Bildausreißer mal, wo dann so manchmal so 2, 3 Sätze drin waren, wo ich so gedacht habe, ja, okay. Aber also da ich habe mich da so richtig festgelesen und war dann so richtig gespannt, wie geht's weiter, wie war die Saison. Also das war echt cool.
Ja, das fand ich auch super. Also das war echt großartig. Aber es war natürlich auch die Jahre vorher ein großer Kampf, ne, um da hinzukommen.
Ja.
Also wir hatten ja bei uns auf der Anlage einen Ascheplatz. Wir mussten so viele Jahre auf Asche trainieren. Egal, ich glaube, wir haben auch noch sogar schon Oberliga gespielt. Und bis wir dann mal auf einem Rasenplatz trainieren durften.
Ja, Ascheplatz.
Also das war wirklich, es war wirklich hart. Also war auch hart für die Männer, muss man schon sagen, im Verein. Als wir dann in die Bundesliga aufgestiegen sind, Da musste dann, wenn unsere erste Herren ein Heimspiel hatte und wir hatten am Sonntag ein Heimspiel, dann mussten die Samstag halt das Heimspiel machen. Und wenn es da geregnet hat, doll geregnet hat, dann ist denen ihren Spiel ausgefallen, weil wir ja am Sonntag das Spiel hatten. Und das fand sie natürlich nicht so witzig.
Ja, da habe ich nämlich auch, da habe ich einen Zitat von eurem Trainer, von dem jetzt Wolfgang
Gripp,
okay, gut, ja, von Wolfgang Gripp, und der hat nämlich gesagt, durch die erstklassige Unterstützung unseres Vorstandes ist das Umfeld für Damenfußball so gut geworden, dass ich mittlerweile etwas Angst habe, die Fußballherren ins Abseits zu drücken. Also, das ist dann so ein bisschen das, was du gerade geschildert hast, dass gab es dann da irgendwie, also haben die das dann einfach gemacht, also haben die euch dann auch unterstützt und standen sie dann da irgendwie, nachdem ihr Spiel ausgefallen war, weil es geregnet hat, standen die dann Sonntag trotzdem da und haben euch unterstützt oder war das?
Doch schon, ja. Ne? Ja. Also die große Unterstützung war damals auch von der zweiten Herren. Die sind halt auch oftmals mit zu Auswärtsspielen gefahren, wenn sie nicht selbst gespielt haben.
Es ist so ein bisschen, was man heute hat, was ich jetzt mitgekriegt habe von der heutigen Bundesliga von Sand, weil Sand hat ja auch eine Herrenmannschaft, die aber sehr viel weiter unterklassig spielt. Und die haben die auch, als sie in diesen Pokalfinals waren gegen Wolfsburg, diese zwei hintereinander, da war ich auch bei dem einen, glaube ich, da und das sind die da rumgelaufen und haben den, also das waren so ungefähr die lautesten Fans. Also man hatten auch schon ein bisschen was Intus, aber das waren, glaube ich, auch sehr, sehr viele aus diesem Herrenteam da von Sand. Das ist schon cool. Also wenn das so ein Verein, das ist ja auch diese Ein-Verein-Mentalität, ne? Also dieses, es gibt nicht, es ist nicht so getrennt, sondern kennen sich, ja. Das finde ich cool.
Ja, ja.
Was aber tendenziell schon eher ungewöhnlich.
Ja, ja. Ist ja heutzutage immer noch ungewöhnlich, deswegen.
Also, weil ich weiß zum Beispiel von durchaus anderen Bundesliga-Vereinen, wir haben ja jetzt mit ein paar geredet, dass das auch, wenn die in der Bundesliga gespielt haben und die Herren Unterklassiger gespielt haben, die Herren trotzdem die Priorität hatten. Also, das war dann schon eher eine coole Situation eigentlich. Ja, schade, dass es dann bei Hannover Sachsen was nicht geklappt hat auf Dauer. Was war denn bei euch so ein Spiel, was dir vielleicht im Kopf hängen geblieben ist, Anja?
Aus der ersten Saison oder? Also
ja.
Aus der ersten Saison, ja, sicherlich das erste Spiel gegen Bergisch Gladbach. Erste Bundesligaspiel und 2-2. Das sonst.
Erinnerst du dich zufälligerweise noch an Wilhelmshaven?
Dunkel.
Das hätte mich jetzt interessiert. Also, weil wenn Sandra so vom Feiern erzählt und von dem, man ist eine Gemeinschaft und irgendwie und die Wilhelmshavenerinnen sind ja ganz genau so. Und haben immer erzählt, wie viel Spaß sie hatten irgendwie. Und da hätte mich jetzt interessiert, ob man sich noch an die Spiele erinnert gegen die.
Nee, jetzt in die Spiele nicht. Also Regina Schlösser sagt mir noch was, weil wir zusammen in der Niedersachsen-Auswahl gespielt haben. Aber so jetzt direkt an der Spiele jetzt nicht wirklich, nein. Schon so lange her.
Schade. Mhm. So, Hannover-Sachsen-Ross ist dritter oder vierter Platz am Ende der Saison gewesen und Ulm, ihr habt euch gehalten im achten Platz. Das war nicht ganz sicher, aber ihr habt euch gehalten. Erinnerst du dich so noch an die Schlussphase der Bundesliga? Wurde es da nochmal knapp für euch, Sandra, oder?
So ganz genau erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich glaube, das war ja schon eher die ganze Saison, auch wenn wir von uns überzeugt waren, immer ein bisschen knapp. Und wie das dann zum Ende genau gelaufen ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass natürlich dann wieder Riesenfreude da war, als wir das geschafft haben. Und die Freude auch ein bisschen vermischt mit den Aufgaben, die uns dann wieder bevorstanden, weil das ja nicht so einfach war, finanziell und alles drumherum. Es war alles so groß und es wurde vom DFB so viel erwartet, was ein kleiner Verein wie der VfL Ulm, es ist ja nur ein kleiner Verein in Ulm, da erfüllen musste. Und ich habe heute noch nicht mehr an die Spiele die Erinnerung, sondern an das Ganze, was das Management, das wir ja auch hatten. Also wir hatten ja Teammanager und was weiß ich, also mit vielen Helfern und was die dann da alles auf die Beine stellen mussten, damit wir das überhaupt ermöglicht bekommen konnten. Das war Wahnsinn.
Ja, also ohne diese Freiwilligen wäre das auch einfach gar nicht gegangen. Also gehe ich jetzt auch mal von aus. Also die wurden ja nicht dafür bezahlt, dass sie da geholfen, also jedenfalls nicht alle. Das ist ja dann wirklich dieses Vereinsleben und wir haben ja auch in der Folge, in der zweiten Folge, glaube ich, mit Freddy war das und mit Katja gehört, dass die da teilweise, also Freddy, dass die da ihren Platz dann nochmal selber erweitert haben, weil es ja bestimmte Vorgaben gab und das war ja TuS Binsen und die haben diese Vorgaben, das war auch ein Dorfverein, also da war ja auch wenig und die mussten dann ihren Platz erweitern und haben das einfach selber gemacht, also haben dann diesen Platz selber umgegraben und selber erweitert, um diese Vorgaben zu erfüllen. Und bei euch war das ja so, dann hattest du erzählt, dass ihr dann in dieses also in dieses größere Stadion da
SSV Ulm, Donaustadion.
Genau. Haben die euch das einfach, oder weißt du das, ob die euch das einfach so zur Verfügung gestellt haben oder der DFB, oder musstet ihr dafür dann auch noch irgendwie Miete bezahlen oder so?
Also wie das, die finanziellen Sachen haben wir alle nicht mitbekommen. Ganz ehrlich, ja. Ich weiß, wir hatten einen Sponsor, das war eine Computerfirma. Ich glaube, 70.000 D-Mark haben wir gehabt als Etat. Das sind meine Informationen. Ob das so stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen. Wir mussten auch schon öfters mal, wenn wir eine Auswärtsfahrt hatten, glaube ich, selber. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme, weil ich habe später beim FC Memmingen noch gespielt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, mussten wir da zahlen oder beim VfL Ulm, dass wir überhaupt mit dem Bus mitfahren durften. Also selbst die Spieler. Man braucht ja, also ja, da reichen 70.000 Mark nicht für eine Bundesliga-Saison, wo man dann auch mal im Hotel übernachtet oder und mit 250 Zuschauern kommt da auch nicht viel Geld rein. Wie das mit dem Donaustadion genau abgegangen ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die gesagt haben, unser Sportplatz, es war eben auch ein Aschenplatz und zwei Rasenplätze ohne irgendwelche Sitzplätze, das funktioniert nicht. Der DFB hat da solche Auflagen gemacht, eigentlich genauso wie bei den Männern. Und für die Presse müssten Plätze da sein und die Umkleidekabinen mussten so und so groß sein und was weiß ich, wie viele Zuschauersitzplätze mussten da sein. Ich glaube, das ist vielen kleinen Vereinen, die damals aufgestiegen sind, total schwer gefallen. Also da musste eine Riesenmaschinerie hinter den Fußballfrauen dann wirklich ins Rollen gebracht werden, damit es überhaupt funktioniert hat.
Also das war, glaube ich, das, wo die von der zweiten Bundesliga der Männer die Auflagen einfach benutzt haben, weil sie gedacht haben, so ja, das müsste doch eigentlich ausreichen, oder? Also weiß ich ja nicht, da waren die anscheinend auch nicht vor Ort oder keine Ahnung, also wie man dann auf so eine Idee kommt, aber ich kenne das jetzt auch von der jetzigen Liga, da habe ich die Lizenzbedingungen habe ich mir auch mal angeguckt und da sind auch teilweise Vorgaben drin, auch mit Mixed Zone und keine Ahnung was, die ich so von meinen Stadionbesuchen auch nicht kenne. Also kommt auf den Verein an, Wolfsburg, klar, Bayern, die erfüllen sowas, aber ich war jetzt, wo war ich, in Leverkusen oder in Köln teilweise, also das läuft auch mit Sondergenehmigung, gehe ich jetzt mal von aus, also ich weiß nicht, ob das immer noch die gleichen Anforderungen sind, aber die finden so heutzutage auch immer noch nicht alle statt. Also gerade so diese Presseanforderungen. Ich hatte dann auch teilweise, ja, Presseplätze gab es dann auch gar nicht. Also es ist halt immer noch so ein bisschen,
Ja, das war total schwierig. Ich weiß, dass mit dem Donaustadion auch was man dann drumherum mit Orten und so viele Leute hatten wir gar nicht zur Verfügung, was man hätte da alles machen müssen und VIP und was weiß ich. Also halt, ich glaube, die Verantwortlichen haben sich damals gar nicht in die Vereine reinversetzt. Die haben vorher gar nicht die Gegebenheiten angeschaut und was man dann hat leisten müssen, um überhaupt in der Bundesliga zu spielen, das war Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie der VfL Ulm das damals gemacht hat. Das wird nur der Herr Mack wissen, der Abteilungsleiter von damals. Aber da muss man dann im Nachhinein schon seinen Hut ziehen, was die da geleistet haben.
Wie war das bei Sachsenross? Also ich habe auch wieder nur gelesen, Etat von 50.000 D-Mark. 50.000 D-Mark und auch ein Grundig als Hauptsponsor. Aber das ist ja dann auch, also ich habe jetzt beim Erstlesen gedacht, so naja, 50.000, das klingt ja erstmal nach viel, aber wenn man das so auf die ganze Saison, also es ist ja dann noch weniger als Ulm.
Ja, aber irgendwie hat es ja trotzdem funktioniert. Also wie es jetzt, der Hans-Joachim Philippiak, der das ja alles aufgebaut hat, jahrelang, der hat das ja alles gemanagt. Und was bei uns halt Highlight war, ich weiß nicht, wie das gemacht worden ist, dass wir halt im Winter ins Trainingslager geflogen sind. Das war, ne, so wie Teneriffa waren wir, Türkei waren wir, wir waren Malaga. Ob, wie das dann bezahlt worden ist, keine Ahnung. Aber der Etat war für die Saison wohl 50.000 D-Mark. Mhm. Deswegen haben wir halt auch nicht übernachtet. Deswegen sind wir halt morgens vorm Spiel hingefahren und nach dem Spiel wieder nach Hause gefahren.
Warst auch nicht weiter beim Verein engagiert, Anja, oder so, ne? Also Nein. Du hast da gespielt, aber warst genau. Jetzt nicht in den Strukturen drin.
Richtig, richtig, genau.
Ja, weil Sandra im Vorgespräch ja schon erzählt hatte, dass sie dann auch teilweise bei Vorstandssitzungen mit dabei war, ne? Wo es dann auch um Infrastruktur und Ähnliches ging. Hm. Das wäre ja tendenziell auch spannend.
Nein, da war ich nicht da. Ich habe nur Fußball gespielt. Was heißt nur, ne?
Gab es denn sonst noch Bereiche, wo man sich dann im Verein engagiert hat? Weil du ja vorhin irgendwie angesprochen hast, dass das Vereinsleben eigentlich ganz cool war. Also hat man dann trotzdem andere Sachen vom Verein mitgenommen? Oder war das wirklich eher so, man hat halt Fußball gespielt da und das war es dann auch?
Man hat Fußball gespielt, klar hat man sich hinterher getroffen, aber jetzt so direkt im Verein, dass man, so wie ich es jetzt mache, hier bei uns im Verein, irgendwie eine Mannschaft trainiere noch nebenher, das lief natürlich nicht. Dafür war die Zeit auch gar nicht da und einige kamen von weiter her, das hätte gar nicht funktioniert. Also im Prinzip war es Fußballspielen. Klar haben wir auch bei den Herren zugeguckt, wenn die gespielt haben. Das natürlich, aber so, wie gesagt, Trainer oder sonst irgendwas nicht.
Wie war das bei dir, Sandra?
Also im Verein VfL Ulm, meinst du jetzt, ob ich mich da engagiert habe? Nein. Das hat bei mir erst in meiner nächsten Station angefangen. Nach dem VfL Ulm, da war ich dann natürlich auch schon älter. Und beim VfL Ulm, da war immer nur das Ziel, dort zu spielen. Und man war halt ein Teil von diesem von dieser illustren Runde aus Ulm. Also ich wohne nicht weit weg von Ulm. Wobei, ich meine, man kann es sehen so und so. Also ich bin zu jedem Training 25 Kilometer gefahren. Oder meine Mutter hat mich damals noch gefahren. Die hat dann oben gewartet. Die Eltern sind dann auch teilweise zusammengesessen. Und wir hatten neben den Umkleidekabinen in unseren Katakomben, oder wie man das auch immer nennen soll, hatten wir einen Raum für uns. Und da war dann eigentlich immer was. Also zumindest von denen, die halt nicht sofort wieder heimfahren mussten. Wir hatten ja dann auch eben die Spielerinnen von weiter weg, viele aus dem Allgäu. Hindelang war das weiteste, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind. Also ich hätte es nicht fahren wollen, weil ich habe dann ja nach Ulm beim FC Memmingen gespielt und da musste ich jedes Mal 40 Kilometer hin und 40 Kilometer zurückfahren über viele Jahre und das ist Wahnsinn. Also auch der finanzielle Aufwand ist Wahnsinn. Deswegen zu dem Zeitpunkt in Ulm habe ich es nicht verstanden, dass diese Spielerinnen Fahrgeld bekommen. Als ich in Memmingen keins bekommen habe, habe ich es verstanden. Ja, es ist Wahnsinn. Aber wie gesagt, wir haben dort diesen Raum für uns gehabt und es war immer was los. Und also von Trainer bis Abteilungsleiter, jeder Spieler, Freunde, Freundinnen, alles da. Und es gab dann, da haben wir quasi uns dann auch selber bewirtschaftet und haben so natürlich dann auch noch ein bisschen Geld eingenommen. Billig Getränke gekauft, teuer wieder weiterverkauft an uns selber.
Man kann sich ja auch selbst finanzieren irgendwie.
Ja, das geht alles.
Wie kam es dann bei dir dazu, dass du so involviert warst, als der VfL Ulm dann die Frauenfußballabteilung geschlossen hat?
Es war öffentlich bei uns, also als geschlossen wurde, war zum Schluss eine Sitzung mit allen Spielern. Also das war jetzt nicht nur ich explizit, wobei ich mich natürlich, ich habe mich eingesetzt oder für mich wäre es wichtig gewesen, dass es weitergeht. Es gab, also der Moment, als diese Sitzung war, das war so, dass Spielerinnen aufhören wollten, weil die finanziell, also weil es halt vom Finanziellen her die Unterstützung dann nicht mehr da war. Und dann war es ihnen das nicht mehr wert, so weit zu fahren für nichts. Ja. Und ich war eben aus der Nähe Ulm und für mich war das immer noch das Größte. Und ich habe gedacht, man muss das irgendwie weiter aufrechterhalten. Aber der Druck von den dazugekommenen Spielern war dann natürlich so groß, weil ja durch das, dass Spielerinnen dazugekommen wurden, ist es so gewesen, dass natürlich viele Spielerinnen, die damals beim Aufstieg dabei waren, zur Seite gedrängt wurden, in die zweite Mannschaft gedrängt wurden oder dann auch aufgehört haben, ja. Und dann war der Verein natürlich ein bisschen verfremdet, ja. Und ich sag immer, oder meine Devise ist einfach, wenn du eine Mannschaft mit Herz hast, die für den Verein spielen, weil sie für den Verein spielen wollen, weil sie von dort kommen, die wollen das dann auch für jeden Preis, also da musst du kein Geld zahlen oder so, die machen das, weil sie da Fußball spielen wollen und die anderen haben es halt aus anderen Beweggründen gemacht und für die war das dann nicht mehr wichtig, ja. Die haben gesagt, sie hören auf, wir haben gesagt, wir wollen, oder ein paar halt noch, wo noch da waren vom alten Kern, die haben gesagt, wir wollen unbedingt weitermachen, aber der Druck war dann so groß, dass man natürlich letztendlich auch gesagt hat, weil man diesen Sponsor dann auch nicht mehr gehabt hat, dass es so in der Form nicht mehr funktioniert. Und leider hat dann halt in der, oder haben halt dann in der Zwischenzeit auch viele Spielerinnen, die eigentlich die Einstellung, die ich hatte, auch, die haben aufgehört gehabt. Ja. Und so haben wir keine Mannschaft mehr zusammengebracht.
Das heißt, ihr seid in den 2 Jahren Bundesliga nicht zusammengewachsen und als dann 92, 93 der Sponsor abgesprungen ist, gab es dann diese Sitzung mit allen Spielerinnen.
Genau. So war das, ja. Und ja, es war wirklich ein trauriger Moment. Man hat dann auch noch besprochen, wohin gehst du, wohin gehst du. Also das war dann schon von vornherein alles festgelegt, wer was macht. Und ich glaube, ich habe dann zu den Spielerinnen gehört, die den größten Negativsprung gemacht haben. Also wir waren zu 4 oder zu 5, kann mich nicht mehr erinnern. Wir sind zum FC Memmingen gegangen. Das ist im Männerfußball ein großer Verein ist bei uns in Bayern. Die spielen Bayernliga. Und also die Männer dort, da gab es noch keine Frauen. Und wir haben dann sofort den Weg auf uns genommen nach Memmingen, ohne Geld, ohne alles, und haben dann dort in der untersten Spielklasse wieder angefangen, Fußball zu spielen. Sind dort mit dem FC Memmingen bis in die Regionalliga wieder aufgestiegen. Also jedes Jahr einfach halt aufgestiegen. War dann auch ganz lustig.
Ja. Wie kam das dann bei Hannover? Also ihr habt ja erstmal ein bisschen erfolgreicher gespielt und die Frauenfußballabteilung ist ja erst mit der Gründung der ersten eingleisigen Bundesliga geschlossen worden. Das heißt, ihr seid ein paar Jahre länger drin geblieben. Ja. Wie war da die Entwicklung? Wie hast du das mitbekommen, Anja?
Na gut, ich habe ja bei Fortuna im Januar, Februar 1997 aufgehört, da ich schwanger gewesen bin. Und ja, das war halt dieser Übergang dann zur eingleisigen Bundesliga und da war halt fraglich, wie soll man das finanzieren? Und das zog sich wohl immer weiter und immer weiter und es waren halt Spielerinnen dabei wie Claudia Müller, die ist dann als Nationalspielerin halt nach Frankfurt gewechselt. Da war die schon weg und so ging das halt immer weiter und nachher war halt keine Mannschaft mehr da und dann war es leider vorbei. Eigentlich sehr schade.
Hat da auch so ein bisschen was dann mit reingespielt, weil dadurch, dass es ja eingleisig wurde, dann auch weitere Wege dann ja in Kauf genommen werden müssen. Also weil ihr habt ja nicht in Hotels übernachtet bis zu dem Zeitpunkt und das wäre dann ja, wenn ihr dann, keine Ahnung, nach was weiß ich, wohin da, nach Süddeutschland irgendwo hättet fahren müssen, dann hättet ihr ja nicht am selben Tag wieder zurückfahren können mit dem Bus und so.
Das gut, so. Jetzt wie die einzelnen Spielerinnen darüber gedacht haben, die jetzt noch da waren, das weiß ich nicht. Also hätte ich dann noch weiter gespielt, hätte ich es, glaube ich, ganz nett gefunden. Also ja, wenigstens mal die Eingleisige zu spielen, ne? Wenn man es hätte aber machen können, aber.
Es war dann gar nicht so sehr aus finanziellen Gründen, sondern auch mehr so. Oder war es so ein Gemisch dann?
Naja, gemischt so, würde ich eher sagen, ne? Weil es zog sich ja alles hin. Man konnte nicht sagen, ob es weitergeht, ob es finanziell machbar ist. Und in der Zeit haben sich halt die Spielerinnen dann anderswo natürlich umgehört und sind dann halt gewechselt. Und dann waren natürlich auch nicht mehr die Spielerinnen da. Wenn die Leistungsträgerinnen weg sind, ist das natürlich schon ein Problem. Und man kriegt ja nicht von jetzt auf gleich neue Spielerinnen. Nee. Ne? Weil ja, die Planung geht ja schon ein bisschen früher los.
Ja, und so an nach, weil ihr ja auch eine zweite Mannschaft hattet, so waren die dann einfach zu jung oder zu.
Ja, der Sprung wäre einfach zu
krass gewesen. Dann, ne?
Also ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, wo die zweite von uns gespielt hat. Ich weiß, dass sie mal Landesliga gespielt haben. Aber ich denke einfach, der Sprung wäre einfach viel zu groß gewesen. Aber ich vermute auch mal, dass das Geld dann halt auch nicht da gewesen ist.
Ja. Ne? Wurden die dann auch gleich mitgeschlossen? Also wurde dann, die gesamte Frauenabteilung, also alles gleich weg? Oder?
Also ich meine, dass die noch eine Saison gespielt haben, aber so ganz genau weiß ich das halt auch nicht mehr. Ja. Ne? Also schon schade, wenn man das so sieht, dass es dann doch den Bach runtergeht, weil es war ja schon viel Arbeit, das alles aufzubauen, ne?
Ja.
Hans-Joachim Philippiak, der das alles aufgebaut hat, für den war es sicherlich auch sehr tragisch.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also, weil bei Ulm war ja der Herr Mack zum Beispiel so einer der Figuren, der ganz lange im Verein diese Abteilung geleitet hat und da auch ganz viele Herzbluten reingebracht hat. Und bei euch war das ja der Herr Philippiak.
Philippiak, genau. Philippiak.
Der hat die Mannschaft auch gefühlt ewig trainiert. Also ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen von irgendwie seit Gründung oder so. Also, weil so eine Abteilung lebt ja oft von einer Person, die da auch so richtig ihr Herzblut reinsteckt und ganz viel Arbeit reinsteckt. Hat das dann irgendwann nicht mehr gereicht auch bei Hannover? Oder haben dann irgendwie so die Nachwuchspersonen im Verein gefehlt, die da auch damit dahinterher waren?
Also, wann bin ich denn zu Fortuna gekommen? 1977. Da habe ich Mädchen gespielt und die Mädchenabteilung war auch schon mal sehr, sehr erfolgreich. Da hat er schon trainiert. Also eigentlich hat er in die ersten Jahre, glaube ich, alles gemacht. Der hat quasi die Mädchen trainiert, der hat die erste Frauen trainiert, die zweite, wahnsinnig viel. Also alles gemanagt und was drumherum ist, ich meine, ist ja nicht wenig. Und je älter man selbst wird, merkt man ja, was da für Arbeit drinsteckt. Also das merke ich ja jetzt hier auch bei uns im Verein, wo ich die Mädchen trainiere, dass da halt unheimlich viel Arbeit drinsteckt. Und ich glaube, mich hat er trainiert, glaube ich, bis 1990, bis die zweigleisige Bundesliga begonnen hat. Bis dahin hat nicht als Trainer. Also ziemlich lange Zeit.
Und wer waren dann so die Figuren, die sich im Verein eingebracht haben und die den Verein getragen haben oder die Frauenfußballabteilung?
Ja, Hans-Joachim Philippiak, ne?
Okay.
Ja, also, definitiv. Der hat alles gemanagt.
Das heißt, am Ende hat sich Hannover Sachsenroß so ein bisschen aufgelöst aufgrund der Gesamtsituation noch außenrum und der Veränderungen und eben auch wegen des Geldes. Wie ging es da bei dir weiter?
Bei mir. Wir sind dann 94 aufs Land gezogen, Richtung Celle. Und da gab es eine Frauenmannschaft. Früher hatte ich mal gesagt, ich fange nie wieder ganz unten an, Fußball zu spielen. Ja, dann ist man hier auf dem Dorf, man will ja in die Dorfgemeinschaft. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich mit Fußball an. Eine Aufbaustaffel. Ich hatte dann September 97 ist unsere Tochter geboren und im Februar habe ich dann hier angefangen, Februar 98, und habe in der Zwischenzeit so ein Spiel von denen gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, sie haben 15-0 verloren oder so. Habe ich gedacht, boah, okay. Naja, machst es trotzdem, willst ja noch ein bisschen Fußball spielen. Dann habe ich hier angefangen und dann haben wir es so weit gebracht, dass wir bis in die Oberliga aufgestiegen sind, so Jahr für Jahr. Ich hatte noch so Ehemalige aus Hannover noch angesprochen, ob die hier spielen wollen. Die haben kein Fahrgeld gekriegt, die sind wirklich aus Hannover, wie es so früher war, umsonst auf ihre Kosten nach Großmoor gefahren und haben hier Fußball gespielt. Ich glaube, heute undenkbar. Und dann habe ich 2005 so gedacht, Mensch, es gibt auch ein paar Mädchen, die bei uns im Verein Fußball spielen. Bei den Jungs, die habe ich schon gehört, die wollten dann nicht mehr mit den Jungs spielen. Dachte ich mir, okay, kannst du dir mal dein Wissen weitergeben und gründest mal hier eine Mädchenmannschaft. Und dann habe ich 2005 eine Mädchenmannschaft gegründet und die habe ich immer noch. Ist halt schwierig auf dem Dorf. Wir sind halt allerdings noch im Mädchenbereich als eigenständiger Verein. Nicht so wie in der Jugend, sind halt viele Spielgemeinschaften. Ich schaffe es immer noch, dass wir hier eine Mannschaft haben auf dem Dorf. Und das ist halt auch sehr viel Arbeit. Deswegen kann ich nachvollziehen, was der Hans-Joachim Philippi ja früher so geleistet hat. Da war es ja noch viel, viel mehr.
Ja, das hat man aber auch häufiger. Also gerade im Frauenfußball, dass so bei Vereinen, dass das so von einer engagierten Person eigentlich alles lebt. Und wenn diese Person aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr weitermachen kann oder wenn diese Person jetzt in anderen Vereinen dann irgendwie sich, ja, dann aus dem Verein dann rausfliegt oder irgendetwas, also dann bricht dann alles zusammen, weil die Struktur dann eben auf eine Person ausgerichtet ist und eine Person hält alle Fäden in der Hand. Das ist halt auch so ein generelles, ja, Problem, würde ich auch sagen. Was ist dann anscheinend, ja, das gibt's ja heute auch noch. Also das ist so ein bisschen was.
Das stimmt,
da, ja. Da wäre schöner, wenn das so ein bisschen noch mehr in die Breite gehen würde, einfach damit es dann auf sicheren Füßen steht und damit auch eine Person nicht so viel Arbeit hat. Ne?
Es ist, ja, es ist halt immer schwierig, ja, jemanden zu finden, klar, der sich dafür engagiert. Ne? Ja, also ich habe jetzt noch zwei Trainer noch dazu bekommen für die Mädchen. Ist natürlich auch eine Entlastung. Ne? Wenn man mal selbst was vorhat, dann kann man das mal machen und dann steht da noch jemand, der das Training dann übernimmt. Also da bin ich schon sehr froh drüber, muss ich sagen.
Ich erinnere mich nur an meine sehr kurze, nicht sehr erfolgreiche Zeit im Fußball. Also ich habe wirklich wenig gespielt, also immer nur so auf dem Schulhof oder sowas. Und dann kam irgendwann mal so kurz vorm Abi die Idee, ja, lass doch mal hier bei dem Verein, da können wir doch. Und ja, nach dem Training von denen, da können wir da auf dem Platz und so. Dann haben wir das so ein bisschen gemacht. Das war halt nichts Gemeldetes. Das war auch dann nur so, ja, das war dann irgendwie ein Trainer, der das einfach so, nachdem er irgendwie die Herren trainiert hat oder die Jungen oder so, hat er sich gedacht, ja, auch alles so über, ja, ich kenne den und so. Und dann sollte das, glaube ich, dann irgendwann gemeldet werden und dann ging das dann aber auch nicht. Und dann sind auch alle irgendwie gegangen, weil keiner, und dann kamen auch welche von außen auf einmal. Das war, also so ein bisschen, da kamen dann plötzlich welche und die waren natürlich auch sehr viel besser als wir, weil wir waren halt so ein paar, die nur auf dem Schulhof gespielt hatten, so zum Spaß, wir wollten auch nur Spaß haben und dann kamen da halt welche, die ja, und dann ist das auch alles in sich zusammengebrochen. Das war jetzt wirklich keine, also es ist jetzt kein Vergleich, weil das so ganz weit unten war, aber es ist so ein bisschen, ja, interessant.
Ja, aber das ist wahrscheinlich das Spannungsfeld, in dem man sich im Frauenfußball auch noch deutlich mehr bewegt als im Männerfußball, ist so diese Schere zwischen professionellem Anspruch und Zielen und dem, dass auch ganz viele wirklich noch aus Passion und irgendwie Spaß an der Freude und weil halt eben nicht so viel Kohle drin steckt, irgendwie spielen. Und das wird auch, glaube ich, immer Konflikte bereiten und macht es auch heute noch, glaube ich.
Ja, aber das ist ja auch sowas, was jetzt aus Fansicht ja auch vielen gerade so ein bisschen aufstößt, so, ja, wir wollen eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist, weil es ist doch schön, so wie es ist. Wir sind hier unsere kleine Fangemeinde und ich meine, es wäre ja schön, wenn da so ein paar Zuschauer mehr kommen, aber wir wollen halt nicht so Richtung Männerfußball, dass es da halt so völlig kommerzialisiert ist, gehen. Und das ist so ein bisschen so ein Ding, da, also ich kann es auch nur so aus Fansicht, wo ich mir so denke, ja, eigentlich ist es ja schön, wenn da wirklich diese professionellen Strukturen sind und wenn die Spielerinnen sich endlich mal darauf konzentrieren können, komplett Fußball zu spielen und das Höchste an Leistung aus sich herauszuholen, weil sie halt nebenbei nicht noch irgendwas anderes machen müssen oder weil sie jetzt endlich mal die besseren Rahmenbedingungen haben. Aber dann kommt der dann wieder dazu, okay, wird das dann so Richtung Männerfußball, was will eigentlich wirklich keiner? Also ich kenne jetzt niemanden, der sagt, oh, ich will, dass das jetzt genauso läuft wie im Männerfußball. Habe ich noch nie gehört. Also eher so, nee, wollen wir nicht.
Ich glaube, das sollte man auch nicht vergleichen. Also ich glaube, es wird nie so werden.
Es soll es ja auch, also ich weiß nicht, ist das jetzt überhaupt ein Ziel? Das ist ja auch die Frage, will man das überhaupt? Also ich gucke selten Männerfußball noch und wenn ich es gucke, dann bin ich irgendwie die Hälfte der Zeit, kommt auf das Spiel an, die Hälfte der Zeit denke ich so, ja, was soll denn das ganze Theater? Da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf.
Also, ja. Ist immer so ein bisschen, also ich denke mal, Frauenfußball ist halt noch ein bisschen ehrlicher, ne? Schon. Diese Schauspielerei, dieses Fallen bei Fouls oder auch nicht Fouls.
Ja, da gibt es auch einige Kandidatinnen, die, aber das ist ja, wirklich an einer Hand abzuzählen. Ja, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt auch einen
aber
Verein,
denke,
bei dem die sich alle konzentrieren.
Aber ich denke, es ist nicht so extrem.
Nee.
Also, das finde ich ja beim Herrenfußball so schlimm, ne? Bundesliga oder wie auch immer.
Aber kommen wir zurück zum Thema. Genau, weil wir jetzt eigentlich dabei, Anja, du trainierst jetzt bei, ich habe den Namen vergessen,
Großmoor,
ich habe es mir gemerkt.
Sehr gut.
Großmoor, die Mädels. Und Sandra, du trainierst ja auch mittlerweile, aber nicht mehr bei Memmingen. Wie ging es bei dir nach Memmingen weiter?
Nach Memmingen hat meine Tochter Fußballspielen angefangen. Also die war immer mit dabei in Memmingen, als ich noch gespielt habe. Ich war da dann auch Trainer in Memmingen. Und als ich mich dann komplett auf das Trainerleben fokussiert habe, habe ich gesehen, wie bei uns am Dorf Bambini-Fußball praktiziert wird. Und da wurde dann ein schwarzer Mann gespielt und dreh dich nicht um, der Fuchs geht um und so. Das konnte ich, also dann habe ich was gesagt. Und dann haben die Leute hier im Dorf gesagt, wenn du was sagst, dann mach's doch besser. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich's besser. Und das mache ich jetzt, spielt meine Tochter in der Zwischenzeit bei den Jungs, ich trainiere in der Jungenmannschaft, B-Union, und da spielt meine Tochter. Das war ein harter Kampf, dass meine Tochter da überhaupt spielen kann. Habe ich mich letzte Saison mit dem DFB und mit dem Württembergischen Fußballverband teilweise schon bekriegt mit E-Mails, damit das überhaupt so weit gekommen ist. Da ich aus meiner Zeit und früher noch viele Kontakte hatte, war es dann für mich leichter, an die richtigen Personen zu kommen. Und ich habe es jetzt hier im Württembergischen Fußballverband durchboxen können, dass Mädchen, die das wollen, auch ohne dass sie in einer Auswahlmannschaft spielen, trotzdem bei den Jungs Fußball spielen können. Das war bis dato nicht möglich.
Es geht da um die SGM Illerberg, ne?
Ja, genau.
Und ihr habt da einfach keine Mädchenmannschaft, ne?
In der SGM an sich wäre eine Mädchenmannschaft, das wäre der FV Bellenberg. Also das sind vier Vereine. Meine Tochter will in ihrem Dorf mit ihren Jungs Fußball spielen und nicht mit den Mädchen aus Bellenberg, ja. Das ist eh schon schwierig genug, weil wird jetzt 16, danach ist das, ich kann da einen Kampf anfangen, sie wird nicht mehr mit den Jungs spielen können. Also sie hat jetzt in der Zwischenzeit ein Doppelspielrecht. Sie spielt samstags bei den Mädchen vom FV Bellenberg und sonntags in der Bezirksliga-Quali-Staffel bei den Jungs. Also sie spielt zwei Spiele am Wochenende.
Das heißt, deine Tochter ist genauso fast fußballverrückt wie du.
Ich glaube, ich war verrückter. Ich habe viel mehr auf mich genommen. Für mich ist und war Fußball immer der Mittelpunkt von meinem Leben. Ich schaue jedes Spiel an, aber allerdings muss ich dazu sagen, Männerfußball, ich interessiere mich nicht für Frauenfußball. Ich finde das katastrophal, das anzuschauen. Ich finde es auch katastrophal, die Spiele von meiner Tochter bei den Mädchen anzuschauen. Ich finde die Spiele bei den Jungs tausendmal besser, weil allein unter vielen ist es halt wahnsinnig schwierig auch. Ich will jetzt die Mädels nicht demotivieren. Ich finde es total wichtig, dass es Mädchenfußball gibt. Und es wird, also meiner Meinung nach, ist es aber halt gerade wieder auf dem Richtung Abstellgleis unterwegs. Es spielen viel weniger Mädchenfußball, es gibt viel weniger Vereine und die Runden bei uns, also ich kann jetzt nur vom Bezirk Donau-Iller sprechen, das ist so mickrig, das kann gar keinen Spaß machen, wenn du fünf gegnerische Vereine hast und sonst nichts, spielst du 10-mal gegen die gleiche Mannschaft. Also mir würde das keinen Spaß machen.
Nö. Also ich glaube tatsächlich, fast alle, mit denen wir geredet haben, als die Bundesliga eingeführt worden ist, haben gemeint, sie haben vor allen Dingen 3 Kreuze gemacht, weil sie endlich mal andere Teams vor der Nase hatten. Weil man fast verrückt geworden ist irgendwie, wenn man immer nur regional gespielt hat. Und ich habe auch 2 Jahre Fußball gespielt und wir hatten keine Gegnerinnen. Also ja. Wir waren eine Mädchenfußball-AG und die ist dann auch geschlossen worden, als die Trainerin weggegangen ist, weil es keine andere gab. Und wir hatten tatsächlich einfach niemanden, gegen den wir spielen konnten. Und das ist natürlich, egal wie viel Spaß macht, man möchte natürlich auch irgendwie gerne mal gegen andere Leute spielen, ne?
Bei uns gibt's halt in der Nähe, das ist ein Verein, der ist irgendwie aus dem Boden gestampft worden, der SV Alberweiler, spielen in der Mädchen-Bundesliga. Das sind ungefähr 45 Kilometer von mir, wäre das entfernt. Die Frauen spielen nur in der Regionalliga. Diese Mädchen-Bundesliga wird jetzt schon über Jahre hinweg dort gehalten. Das ist der übermächtige Verein, aber alle Mädchen, die ein bisschen Fußball spielen können, in 100 Kilometer Umkreis, die gehen alle zum SV Alberweiler. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das auf Dauer jetzt gut gehen wird. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Und das war auch so ein Streitthema mit den Mädchen, bei den Jungs. Die Mädchen sind auch teilweise alle zu Alberweiler gegangen, weil sie, wenn sie dort spielen, dann hatten sie ein Zweitspielrecht bei den Jungs in ihrem Heimatverein. Also du musst in einem Bundesliga-Verein spielen, damit du in deinem Heimatverein bei den Jungs spielen kannst.
Und das war dann das im Prinzip, wo du gesagt hast, das ist unfair und dann einem baden-württischen Fußballverband geredet hast.
Ja, hauptsächlich war es eigentlich so, ich habe eine Publikation, es war von irgendeiner Bundestrainerin gelesen. Da stand dran, DFB empfiehlt den Mädchen, solange wie es geht, mit Jungs Fußball zu spielen. Aber gleichzeitig verbietet der Verband den Mädchen, länger als bis zu den C-Junioren Fußball mit den Jungs zu spielen. Und dann habe ich gesagt, irgendwas passt hier nicht. Und das war eigentlich dann das, wo wir dann lang diskutiert haben. Und es war sehr schwierig. Stößt jetzt hier auch auf Unverständnis, weil ja, natürlich die Mädchenvereine alle Angst haben, dass die Mädchen ihnen verloren gehen. Aber so ist es nicht. Die Mädchen würden auch aufhören. Also meine Tochter hätte nicht mehr gespielt, durfte sie nicht bei den Jungs weiterspielen. Die hat zu mir gesagt, entweder ich spiele bei den Jungs oder ich spiele gar nicht mehr Fußball.
So eine ähnliche Story hat Sandra Smisek mal erzählt, dass es ihr erst so ging, bevor sie zum FSV Frankfurt gewechselt ist. Und dann ist sie zum FSV Frankfurt gewechselt und hat es da doch weitergespielt. Wir hatten die Debatte zum Thema Mädchen und Jungen gemeinsam trainieren mit Margret Kratz und Monika Stab in Folge 3. Weil Margret Kratz ist Leiterin der Elite-Fußballschule im Saarland. Da, wo Josephine Henning unter anderem herkommt oder Jennifer Marojan, das sind ja so die bekannteren Namen. Und ich glaube, Margret hatte so eine Debatte mit Tina Teune oder so, wo es dann darum ging, dass sie da unterschiedliche Spielphilosophien hatten, was das gemeinsame oder auch getrennte Spielen betraf. Und ich glaube, Margret war auch eine große Verfechterin davon, dass man noch möglichst lang gemeinsam trainiert. Und in der saarländischen Fußballschule durften anfangs die Jungs mittrainieren bei den Mädchen, weil es eigentlich eine Mädchenfußballschule war und die Jungs durften da bei den Mädchen mittrainieren, hat sie da erzählt. Das war auch mal, hat sie gemeint, kann halt auch passieren, ne? Und das fand sie aber, glaube ich, immer ganz gut.
Ich glaube, es gibt sogar Landesverbände. Also habe ich jetzt in meinen Recherchen so rausgefunden. Da spielen sogar Mädchen Mannschaften in Jungsrunden dann einfach mit. Das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit. Wobei ich grundsätzlich im Jugendbereich für gemischtes Fußball bin. Also es gibt so wenig Mädchen, die noch spielen. Und es gibt in der Zwischenzeit aber leider auch so wenig Jungs, die Fußball spielen. Ich sehe da kein Problem, wenn es gemischte Mannschaften gibt. Ich kenne genug Jungsmannschaften, wo 2-3 Mädchen mitkicken.
Vor allem lernen die Mädchen auch viel bei den Jungs. Also ich sage bei uns auch immer, seht zu, dass ihr lange bei den Jungs spielen könnt, solange es geht, weil, wie gesagt, sie lernen viel mehr, werden härter. Und ja, nur bei uns ist halt das Problem, dass wir fast gar keine Jugendmannschaft mehr haben im männlichen Bereich. sonst ist es eine Spielgemeinschaft. Die wollen alle nicht mehr irgendwie, ne? Ich glaube, es gibt einfach so viele Angebote. Jetzt auch durch Corona, muss man ja auch sagen. Wenn dann lange Pause ist, dann überlegen sich natürlich die ein oder andere, oder der oder die andere, spiele ich überhaupt dann noch weiter? Also ich glaube, da gehen auch viele Kinder verloren. Bei mir jetzt glücklicherweise nicht. Aber man muss sie natürlich auch irgendwie bei Laune halten, ne? Aber generell ist es wirklich schwierig. Also hier bei uns im Kreis Celle spiele ich A-Junioren mit dem Mädchen. Wir haben diese Saison doch tatsächlich 6 Mannschaften. Letzte Saison hatten wir 5 Mannschaften. Und das ist wirklich schon, ja, irgendwann dann langweilig, ne? Und es wird nicht besser.
Und ich denke, dass es für beide Seiten einfach besser wäre, für die männliche Seite wie für die weibliche, wenn es im Jugendfußballbereich gemischte Mannschaften geben würde. Ja. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt, aber die Verbände sehen das ein bisschen anders, glaube ich. Mhm. Aber vielleicht sollte das mal ein Denkanstoß sein, dass sie mal darüber nachdenken, weil ich habe auch lang meine Jungs gespielt und es verschafft einem tatsächlich als Mädchen einen Vorteil, um weiterzukommen. Du musst dann nachher nicht mal in irgendeiner Auswahlmannschaft sein. Allein das ist Förderung genug für jedes Mädchen. Ja, und da gibt es ja auch den Spruch, die Zukunft des Fußballs ist weiblich und so ist es auch. Also es gibt nicht mehr viele Jungs, die noch Fußball spielen. Die spielen, die sind da, aber es kommen auch nicht mehr viele dazu. Also ich habe jetzt von den Bambinis bis zu den B-Junioren in meiner Zeit vielleicht 5 Spieler dazu bekommen, aber es haben bestimmt 15 Spieler aufgehört. Und ich gehöre wirklich bei uns im Verein zu den Mannschaften, die sehr erfolgreich sind. Wir spielen immer oben mit also das kann nicht der Grund sein. Wir sind sehr attraktiv aufgestellt, auch mit Trainingslagern. Wir waren letztes Jahr am Gardasee im Trainingslager oder vorletztes. Wir wollten in dem Corona-Jahr letztes Mal an Ostern nach Kroatien, das mussten wir absagen. Also wir machen ganz viel. Aber wie gesagt, ich glaube nicht mehr, dass es allein mit Jungs zu stemmen ist. Wir müssen die Mädchen zu den Jungs dazu tun und dann kann der Fußball auch nur lang weiter bestehen. Aber so, wie es jetzt läuft, ist es sehr rückläufig in beiden Bereichen.
Das stimmt. Wir haben hier zum Beispiel noch in Großenmoor eine U13, ist das jetzt, glaube ich. Die trainieren nur, die spielen also nicht, weil das viele Jahrgänge zusammen sind. Und da sind zum Beispiel, letztens war ich, glaube ich, beim Training zugeguckt, da waren, glaube ich, 6 Mädchen oder 5 Mädchen und 6 Jungs. Also sieht man ja halt auch, ne? Und leider spielen die nicht. Die trainieren nur. Und dann verlieren sie natürlich auch so in das Interesse, denke ich mal. Ich habe jetzt schon zu den Mädchen gesagt, die jetzt so 12 sind, ihr kommt einfach mal zu uns dazu. Das einfach mal mittrainieren oder mit zum Spiel fahren, sich das angucken. Ich spiele natürlich A-Junioren, ne? Also ich habe in meiner Mannschaft habe ich jetzt von 13 bis 18 Jahren die Mädchen zusammen. Die spielen halt in einer Mannschaft und ja, ist halt nicht immer so einfach, ne? Nee.
Aber glaubt ihr, dass das vielleicht irgendwie mal helfen würde, wenn jetzt der Frauenfußball zum Beispiel, wenn da einfach mehr medial vielleicht wäre, also dass da irgendwie mal, dass die Kinder das auch sehen oder, also jetzt zum Beispiel die WM 2011, das war ja so ein Ding, wo im Vorfeld dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann auf die Schnelle, aber da wurde halt im Vorfeld schon so ein bisschen in die Vereinsstruktur, also investiert, beziehungsweise da haben dann Vereine Frauenteams oder Mädchenteams bekommen, die vorher keine hatten, weil das auch so ein bisschen zu den Auflagen, glaube ich, auch gehörte, um sich für diese WM zu bewerben, irgendwie sowas habe ich gelesen. Mhm. Aber dieser Hype, der dann da war 2011, ich meine, den habe ich dann ja auch schon mitgekriegt, bewusst, der ist ja relativ schnell, der hat sich ja null auf die Bundesliga eigentlich ausgewirkt und der ist auch relativ schnell wieder versandet und jetzt bewirbt sich ja der DFB gemeinsam mit Belgien und mit den Niederlanden für die WM 2027. Habt ihr da irgendwie Hoffnung, dass das nochmal so ein bisschen das Ruder rumreißt, dass dann vielleicht da nochmal ein bisschen mehr passiert?
Oder bei uns im Verein finde ich ja auch immer klasse, wenn was eine Frauen-WM ist. Sag ich, Mädels, guckt ihr die Spiele? Nö. Also die gucken sich das nicht mal an. Also die wollen einfach nur kicken.
Ja, okay.
Ne, die wollen einfach nur kicken und
aber da
denke ich auch immer, das ist so komisch.
Ja, aber vielleicht sind das die Mädchen, die einfach von vornherein total fußballbegeistert sind und einfach nur spielen wollen, aber es gibt ja dann vielleicht, also es ist ja bei den Jungen, gibt es ja auch solche Typen, aber dann gibt es auch Leute, also Kinder, die sehen das im Fernsehen und die möchten dann auch mal so im Stadion bejubelt werden und die möchten, also dass man da irgendwie dadurch nochmal eine andere Zielgruppe erreicht, weil es ist ja nicht jedes Mädchen oder jeder Junge, da gibt es ja auch welche, die müssen ihre Eltern erstmal überzeugen, dass sie da überhaupt angemeldet werden, also da sind ja auch Hürden. Oh, das war meine Tür klingelt. Ja, ja, dass da irgendwie einfach um die Zielgruppe zu erweitern oder den Pool, aus dem man schöpfen kann, weil es sind eben nicht alle so dabei und möchten direkt Fußball spielen oder äußern das, sondern die müssen da erstmal ein bisschen herangeführt werden, vielleicht auch.
Die Sache ist ja, dass man so in Vereinen, in so kleinen Vereinen halt alleine auch dasteht, ne? Hm. Also man muss das, wenn alles selbst bewerkstelligen, selber machen. Und
aber könnte so ein Ereignis da irgendwie noch mal.
Also ich glaube es nicht. Ich war selber dabei bei der Frauen-EM. Ich weiß nicht mehr das Jahr. In Ulm. Ich war Betreuerin der dänischen Nationalmannschaft. Das weiß ich noch wie heute. Das war ein tolles Erlebnis. Aber das sind alles Leute von früher, die da mitarbeiten. Die Jüngeren kannst du nicht mehr begeistern. Das sind, da werden die Spielerinnen, die man von früher hier im Bezirk kennt, gefragt. Ich glaube einfach, man müsste das ganze Konzept anders gestalten, weil sonst funktioniert das nicht mehr mit den Mädels.
Es bringt auch nichts, wenn man oben was ändert, aber unten nicht. Oder wenn man, also es muss halt komplett dann sich was ändern. Also in den unteren, in Verbandsebenen, in den Landesverbänden, aber auch
Bundesliga. Ja, also ich habe das ja selber miterlebt, wie Förderung von Mädchenfußball Vergleich oder Kontra Jungenfußball ist. Also meine Tochter war auch in einer Auswahlgruppe hier. Das interessiert keinen. Also das interessiert niemand. Das ist total unwichtig. Das sind nur die Jungs wichtig. Die Mädels hat man halt, dass man die Mädels hat. Aber das ist eine andere Ebene. Das ist genauso, wie es bei uns damals in der Bundesliga war. Ah, ihr spielt Bundesliga, schön, wir spielen Kreisliga, dann kommen wir jetzt mal auf den Platz und ihr geht halt irgendwo hin. Also wir sind Frauen und Frauen und Fußball passt heute immer noch nicht. Also nicht in den unteren Ebenen.
Ja, also das habe ich auch miterlebt. Bei uns gibt es hier für die Jüngsten, ich weiß nicht, wie alt sind sie, von 10 bis 12 Jahren, gibt es einen VGH-Cup. Das ist eigentlich so eine Pflichtveranstaltung. Da bin ich die ersten Jahre wirklich auch hingefahren mit meinem Mädchen, die ich in den Jahrgang hatte. Dann war mal eine bei der Auswahl dabei, dann musste man aber wieder weit fahren. Dann das letzte Mal, als ich da gewesen bin, da habe ich dann mitgekriegt, es haben nur die Mädchen eine Chance, die jetzt auch bei den Jungs spielen. Und da denke ich so, das funktioniert ja auch nicht. Nee. Da habe ich so gedacht, okay, das war jetzt das letzte Mal, dass ich hierher gefahren bin. Weil wenn die keine Chance haben, dann muss ich da nicht hinfahren. Also dann finde ich so eine Aktion halt auch nicht so sehr praktisch für reine Mädchenmannschaften.
Ja, und es wird ja auch gerade sehr, also es wird gerade sehr nach, auch jetzt von Medien gern, es wird gerade sehr nach England geguckt und es wird immer sehr viel gerade mit England verglichen und es wird immer gesagt, ja, in England läuft das und das, es läuft auch alles viel besser und in Deutschland irgendwie nicht und wie kriegen die das denn hin und warum kriegt das Deutschland nicht hin? Aber selbst in England ist jetzt gerade das Problem auch wegen Corona aufgetreten, dass eben Spiele abgesagt worden, beziehungsweise ganze Trainingsbetriebe eingestellt worden sind. Und das betraf aber in diesem Fall auch wieder nur die Mädchen. Und das ist jetzt aber medial hochgegangen, weil die Aufmerksamkeit halt dann doch da mehr ist als in Deutschland momentan, und wo dann gesagt wurde, das kann doch nicht wahr sein. Also das war jetzt zum Beispiel Manchester United war das. Die haben ja dann ihre Elite-Nachwuchs-Trainingsprogramme und da dürfen die Jungen jetzt weiter trainieren und die Mädchen nicht. So, und dann hat sich die Trainerin von den Frauen hat jetzt gemeint, das kann doch nicht wahr sein. Für mich, das ist Manchester United, das ist alles Elite. Fertig. Und das liegt aber nicht an denen, sondern es liegt an irgendeiner Klausel, irgendwas steht da, dass die immer noch nicht als professionell bezeichnet werden und dass da eben, und wenn die nur strikt nach ihren Regeln gehen, hätten sie gar nicht anders entscheiden können. Das heißt, es müssen erst einmal diese Regeln und diese ganzen Klauseln und alles muss durchgegangen werden und alles muss verändert werden und angepasst werden, damit es überhaupt gleich ist.
Ja, das passt nicht. Also ich sag mal so, das passt nicht, weil die Verbände verlangen von den Frauen bzw. von den Mädchen das Gleiche, was sie von den Männern verlangen. Aber die Mädchen und die Frauen bekommen nicht das Gleiche, was die Männer und die Jungs bekommen. Ein junger Mann in der Kreisligamannschaft bekommt monatlich von dem Verein 400 Euro oder gibt's alles. Ja, das wird eine Frau nicht bekommen, wenn sie in der ich kann das heute nicht nachvollziehen, wir haben damals ja nichts bekommen, aber das wird eine Frau in der Regionalliga nicht bekommen, glaube ich nicht. Deswegen, aber man kann doch dann nicht gleichzeitig sagen, so, du spielst jetzt in der Frauen-Bundesliga, du musst das erfüllen. Das passt nicht.
Nee. Es passt nicht und es passt ja, wann habt ihr vor 30 Jahren unter die Bundesliga eingeführt? Es wird jetzt die ganze Zeit 50 Jahre Frauenfußball gefeiert, das ist nochmal ein anderes Ding. Ich meine, Frauenfußball gibt es auch schon sehr viel länger, aber es hat sich ja immer noch nicht geändert und das sind so Sachen, also sowas macht mich immer, da werde ich richtig wütend, weil mich nervt es einfach, es ist bekannt.
Ja, wenn man mit so Frauen redet wie der Sylvia Knight oder denen, die oben stehen im DFB, für die ist das alles super. Aber wenn man jetzt mit so Frauen redet wie uns, wir haben auch in der Bundesliga gespielt, wir sehen das jetzt von einer ganz anderen Sichtweise, was unten passiert und was den Vereinen abverlangt wird und was den Mädchen heutzutage auch abverlangt wird, das funktioniert nicht. Das ist immer die Sichtweise, mit der man herangeht. Und ich finde, der DFB und die Landesverbände verlangen viel zu viel oder machen viel zu viel Auflagen für das Ganze. Wenn das Ganze für Frauen, Mädchen etwas lockerer wäre, wird da viel mehr dabei rauskommen als die gleichen Regeln für die Männer, weil Frauenfußball ist nicht refinanzierbar, weil das passt nicht. Also bei Männern kommen bei Bayern München 70.000 Zuschauer, bei Frauen ich weiß nicht, wenn das Stadion bei denen ausverkaufte Schwiebel das sind, aber das sind ja ganz andere Dimensionen. Aber es wird genau das Gleiche von beiden verlangt.
Ich muss ganz kurz eine Lanze brechen für erfolgreichere Fußballerinnen, weil zum Beispiel gerade Alex Popp kennt ja jeder. Und die hat jetzt beim einen Podcast-Folge bei Mittags bei Henning mit Josefine Henning und Anja Mittag, hat die schon auch Kritik am DFB geäußert und auch Britta Karlsson, die ja, ich glaube, stellvertretende Fußball-Nationalmannschaftstrainerin ist, die hat auch, ich würde sagen, für ihre Position relativ deutliche Kritik am DFB geübt. Die sehen, glaube ich, schon auch die Probleme, haben halt eine andere Perspektive drauf, weil sie natürlich irgendwie, weil man natürlich im Amateursport immer noch mal eine ganz andere Ebene hat, als wenn man irgendwie sich im Bereich Profi und Vollzeitfußball bewegt. Genau. Ich glaube, weil wir jetzt so langsam an die 1,5-Stunden-Marke kommen, würde ich jetzt so langsam Richtung Ende der Podcast-Folge gehen und nehme auf jeden Fall mit. Vielleicht sollten wir einfach, wenn wir mit dem 30 Jahre Bundesliga-Fokus fertig sind, nochmal eine komplette Folge über Frauen- und Männerfußball getrennt oder nicht und irgendwie die Perspektive vom DFB drauf machen, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gibt gerade diesen Fanrat mit dem DFB zusammen, Zukunft Profifußball, Taskforce DFB Profifußball oder so heißt der. Da gab es ja überhaupt eine Debatte, ob die Frauen überhaupt selbst eine Vertreterin haben beim DFB, die mitreden darf, weil die Frauen immer als gesondert betrachtet werden, weil ansonsten diskutiert man ja nur über den Amateursport und den normalen Fußball und normal heißt dann halt Männer. Ne? Mhm. Also da ist mir dann die Schnutschnur geplatzt, weil ich mir gedacht habe, es kann nicht euer Ernst sein. Aber das ist der Debattenstand und ich glaube, also jetzt auch gerade mit der Debatte bei euch beiden, da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile zuhören, weil ich es eigentlich saugeil finde. Also auch, glaube ich, eine sehr wichtige Debatte finde. Und eine, die ganz gut auf das Kern, auf den Kern des Problems hinweist, wo wir eigentlich gerade mit dem Fußball stehen. Mhm. Frauen wie Männer. Aber eben, weil wir auf die anderthalb Stunden zukommen, haben wir so eine kleine Tradition am Ende, und zwar das Formulieren von: Was würdet ihr euch wünschen? Gibt es Dinge, die ihr euch für, jetzt gerade da ihr beide irgendwie auch Trainerin seid, wo ihr euch wünschen würdet, dass sich das ändert, oder was ist so euer Ausblick in die Zukunft, auch wenn man das schon leicht angerissen hat?
Ja, fang du mal an.
Ja, also ich würde mir einfach wünschen, dass es halt im Mädchen- und Frauenbereich, ja, was wir auch schon gesagt haben, leichter gemacht wird, dass sich das halt doch weiterentwickeln kann, halt auch ganz unten in den, ich sage jetzt mal, Dorfverein. Da ist es ja sowieso immer ein bisschen schwieriger. Das würde ich mir wünschen.
Ich würde mir auch wünschen, dass es vor allem den Mädchen leichter gemacht wird, das ist mal so mit den Jungs zu spielen. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Mädchen Fußball spielen. Und ich würde mir wünschen, dass der Frauenfußball nicht auch heute noch in unserer modernen Zeit von so vielen Männern belächelt wird.
Okay, dann danke für eure Zeit, eure Meinungen, eure Geschichten und eure Geduld mit uns.
Ich danke auch.
War schön, euch zu Gast zu haben. Ellen, hast du noch ergänzende Sätze?
Nee. Also ich entschuldige mich für eventuelle Abschweifungen, aber man weiß immer nicht, das ist ja das Tolle am Podcast, dass man immer nicht weiß, wo es dann hingeht. Also man hat zwar einen Plan, aber manchmal bricht man auch aus.
Ich habe gerade nochmal in die Notizen geguckt. Wir wollten eigentlich noch über die DDR und das Spiel gegen Turbine Potsdam von Hannover-Sachsen Ross reden. Wir haben es vergessen. Wir werden es in den Shownotes erwähnen, weil Hannover-Sachsen Ross ein legendäres Spiel gegen Turbine Potsdam und vermutlicherweise eventuell das erste Fußball-Bundesliga, also das Spiel einer Fußball-Bundesliga-Mannschaft gegen eine DDR-Mannschaft hatte. Mhm. Das kommt in die Shownotes.
Ja, ist auch eine schöne Geschichte.
Ja, und dann hört ihr jetzt im Anschluss gerade jetzt noch die letzte Viertelstunde mit dem Abteilungsleiter der neu gegründeten VfL Ulm Frauenfußballabteilung und hört ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Das heißt, auch wenn Hannover-Sachsen-Ross die Frauenfußballabteilung nicht mehr existiert und beim VfL Ulm sehr lange nicht existiert hat, gibt es jetzt dort wieder eine Frauenfußballmannschaft, auch mit der zweiten und der dritten, glaube ich. Also ich glaube mit U17 und U15. Und die sind angemeldet, ich glaube, seit März 2020. Also eine echt Top-Zeit, um eine Abteilung umzumelden und neu zu starten. Die kommen vom SSV Ulm. Aber genau, das könnt ihr dann jetzt mit Herrn Alexander Wachsmann hören, wo die Sandra Hofmann netterweise den Kontakt weitergeleitet hat. Damit wir so ein bisschen das positive Ende haben und nicht nur mit zwei aufgelösten Bundesliga-Vereinen da stehen, sondern auch mit einem,
der jetzt wieder rund um neu gegründet Ulm und Sachsen-Ross Hannover. Und
die sich auch, glaube ich, bewusst sind, dass es da mal eine erfolgreiche Frauenfußballabteilung gab und da auch echt Bock drauf haben.
Des VfL Ulm
ja, dann danke fürs Zuhören und erzählen.
Hallo, Herr Wachsmann.
Tschüss. Hallo zusammen.
Genau, Herr Wachsmann, wer sind Sie? Was machen Sie? Stellen Sie sich doch mal kurz vor, bitte.
Also mein Name ist Alexander Wachsmann. Ich bin 54 Jahre, bin aktuell der Abteilungsleiter der neu gegründeten Frauenabteilung beim VfL Ulm und war vorher Abteilungsleiter beim SSV Ulm 1846 Frauen- und Mädchenfußball. Bin selber dem Fußball schon seit vielen, vielen Jahren dabei und habe auch selber Fußball gespielt und bin vor allem zum Fußball jetzt der heutigen Zeit gekommen durch meine drei Kinder, die alle drei Fußball spielen.
Okay, das heißt, Sie sind zum Fußball gekommen über Ihre drei Kinder. Und ja, aber vom Fußball zu kommen über drei Kinder bis hin zum Abteilungsleiter, das braucht ja ein paar Schritte mehr. Wie kam es dazu?
Es war eine lange Geschichte beim SSV. Der SSV Ulm hat vor 13, 14 Jahren Einmal war interessiert, die Frauen- und Mädchenabteilung zu gründen. Damals hat man aber als Mädchenabteilung angefangen, wo dann meine Tochter sich dafür interessiert hat. Dann haben wir uns dort angemeldet, ist auch gleich aufgenommen worden, hat dort angefangen, Fußball zu spielen. Die ersten 2-3 Jahre ging das noch als Papa und dann kam es dazu, dass man sich mit dem damaligen Trainer für die Mädels überschlagen hat. Das war kurz bevor wir in Kitzbühel beim Cordial Cup mitgemacht haben, weshalb dann ich zum Cordial Cup die Trainings- und Spieleinheiten übernommen habe. Ja, und da dann nicht mehr weggekommen bin und in den Jahren danach dann mich von der D-Jugend, C-Jugend, die B-Jugend trainiert habe, dann ein paar Jahre die Frauen trainiert habe und irgendwann dann vom Vorstand gefragt worden bin, ob ich die ganze Abteilung nicht führen möchte.
Okay, also eine steile Karriere in der Abteilung. Nun, jetzt sind Sie seit, ich glaube, diesem oder letztem Jahr beim VfL Ulm?
Seit März 2020.
Seit diesem Jahr also. Genau. Und sind vom SSV Ulm mit der gesamten Abteilung zum VfL gewechselt, ne?
Genau, die komplette Junioren und die kompletten Frauen.
Wie kam es zu dem Wechsel vom SSV zum VfL?
Also es war schon immer so, dass bei SSV ist ein Leistungssport. Das heißt, die Jungs, die dort spielen, spielen alle in den höheren Ligen. Die Mädchen sind natürlich hier eher der Breitensport gewesen, weshalb man sich da so sehr, sehr schwer getan hat, überhaupt in den vielen, vielen Jahren mit den Jungs und vor allem auch mit den Abteilungsleitern hier klarzukommen. Man hat es mit Ach und Krach immer geschafft. Irgendwann war ja auch der Vorstand hinter der ganzen Sache, der gesagt hat, wir brauchen hier den Mädchenfußball. Das war nach der dritten Insolvenz, wo man dann auch gesagt hat, auch die Mädchen und Frauen werden hier gefördert. Und so ging das eigentlich 5 Jahre ganz gut, bis dann jetzt einfach mehr und mehr der Punkt kam, ja, die Jungs, die haben zu wenig Platz zum Trainieren. Und das ist jetzt genau der Streitpunkt, was 12 Jahre funktioniert hat, wieso soll es plötzlich nicht funktionieren? Und dann hat man gesagt, okay, man muss nach einer Lösung suchen, weshalb ich dann über die Stadt gegangen bin und es dann mit der Stadt soweit erstmal nach einem Platz gesucht haben, was einfach nicht möglich war, um als eigene Abteilung weiterzuarbeiten. Und dann ist man an der VfL gegangen und innerhalb von einer Woche hat man beim VfL Ja gesagt und hat sich gefreut, dass wir mit dieser Idee zum VfL gekommen sind.
Wussten Sie, in was für historische Stapfen Sie da reintreten?
Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich meine, wir hatten ja schon eine Trainerin bei uns, die damals 1990, 91 beim VfL Ulm gespielt hat, die Monika Maurer. Und dadurch wussten wir schon, dass wir in der näheren Nachbarschaft einen ganz großen Club im Frauenfußball hatten.
Gut. Ja, wir hatten ja jetzt die Sandra Hoffmann zu Gast vom VfL Ulm. Und genau, dann kam es zum Wechsel. Sie sind jetzt also Teil des VfL Ulm. Was waren so die Startschwierigkeiten? Was waren so anfangs die positiven Sachen?
Also die positiven Sachen waren ganz klar die Resonanz, die da oben uns, die haben uns sehr positiv aufgenommen. Sie haben unsere Mädels mit Respekt angenommen. Das war also wirklich ein ganz, ganz herzlicher Empfang da oben. Was da oben natürlich auch ist, wir haben da enorme Platzmöglichkeiten zum Trainieren. Wir haben Kunststraßen, wir haben Stadion, wo die Frauen ihre Spiele austragen dürfen. Wir haben tolle Umkleidekabinen, tolle Sporthalle dabei. Also alles dieses ganze Drumherum, was wir eigentlich brauchen, um dieses Fußball wieder nach oben zu bringen, konnten wir beim VfL halt wirklich komplett mit einem Fingerschnapp entgegennehmen. Die Nachteile waren natürlich die derzeitige Corona-Krise, die es uns natürlich vor allem finanziell sehr schwer gemacht hat, weil wir finanzieren uns selber. Das heißt, alles, was mit Werbung und mit, also alles, was mit Gelder und Werbung zu tun hat, geht über uns selber, über unsere eigene Hand. Und im März jetzt da mit dem Umzug angefangen, offiziell ab 1. Juli dann VfL Frauenabteilung gelaufen, mussten wir halt erstmal kräftig selber gucken, dass wir Geld reinstecken, dass wir da den Start packen können, um neue Trainingsklamotten, um neue Spielklamotten, um Bälle, um alles zu finanzieren. Das war eigentlich der ganz große Knackpunkt. Aber wir haben einen ganz tollen Vorstand beim VfL, der uns da unter die Beine geholfen hat und wir deswegen eigentlich dann diesen Start doch ganz gut durchgebracht haben.
Und das heißt, Sie hatten jetzt seit Juli zumindest schon erste Spiele als VfL Ulm. Wie lief's?
In der Jugendabteilung lief es toll. Wir haben eine U15, wir haben eine U17, die beide Bezirksliga spielen und auch dort sehr erfolgreich sind. Wir haben zwei Frauenmannschaften. Die eine spielt Bezirksliga, die andere Regionenliga. Da sind wir noch ein bisschen, da sind wir noch nicht so ganz zufrieden. Aber trotzdem sehen wir, dass die Mädels alle mit unwahrscheinlich viel Willen und unfassbar viel Spaß am Trainingsbetrieb teilnehmen. Das heißt, wir haben teilweise eine Teilnahme von 85-90% an Training, was natürlich für einen Frauenverein meiner Meinung nach enorm hoch ist.
Das klingt schön. Wie war das denn? Also, weil wenn man einfach so den Verein wechselt, kann man da einfach das ummelden und die Liga behalten und alles andere auch?
Da ist uns der WEV, der Württembergische Fußballbund, Verein wirklich enorm entgegengekommen. Sie haben uns geholfen, dass wir alle Ligen beibehalten können. Sie haben uns auch geholfen, dass wir die ganzen Mädels für einen geringen Betrag ummelden konnten. Also da hat uns der WEV kräftig unter die Arme gehalten.
Okay, das heißt, guter Kontakt zum Verband, guter Kontakt zum neuen Verein und dann hat das funktioniert.
Das war prima, ja.
Wie geht's jetzt weiter bei euch?
Also aktuell, ja, Spiel aussetzen, Trainingsaussetzen tut natürlich wieder ganz kräftig weh, zumal man jetzt in alle Bereiche wirklich so immer mehr Schritte nach oben gesehen hat. Es werden jetzt bestimmt auch schwere 4 Monate werden, die wir aber jetzt mit sehr vielen Challenges und sehr vielen Ideen der Mädels über Apps und über Facebook und über Instagram durchziehen wollen. Das heißt, wir wollen die Mädels bei Laune halten. Wir wollen mit sehr vielen Fitness-Tests auch so diesen Kampf weiter schüren, sodass die Mädels dann, wenn es hoffentlich dann im Frühjahr, Februar, März weitergeht, nicht hier erst wieder viele Zeit brauchen, um fit zu sein, sondern wirklich dann auch wieder gleich voll angreifen können. Die Rückrunde wird schwer. Man muss sehr viele Spiele nachspielen. Wir sind im Pokal mit der ersten Frauenmannschaft noch vertreten. Und das heißt also, das werden viele englische Wochen kommen.
Das klingt nach einer ordentlichen Herausforderung. Aber schön zu hören, dass Sie die auf jeden Fall angehen und da alle mit involviert sind und Sie dann nach Lösungen schauen.
Doch, also ich habe auch ein ganz tolles Team hinter mir. Wir sind insgesamt 8-9 Personen, die so als Schaffer-Team tendieren. Das heißt, wir haben jemanden fürs Public Relation, wir haben jemanden für die Sponsoring, wir haben jemanden für Werbung, für Marketing, die alle wirklich da mit ihrem vollen Einsatz da hinten dran sind. Bei denen ich jetzt ja auch mal ganz öffentlich bedanken möchte, weil die echt ganz große Arbeit leisten. Ich meine, die sind alle berufstätig, teilweise selbstständig und geben dadurch unwahrscheinlich viel Kraft und Power, dass die Mädels da oben wirklich wieder, sagen wir mal, in 1-2 Jahren zumindest mal auf dem gleichen Level sind wie beim SSV und dann natürlich darauf aufbauen können.
Ja, und vielleicht knüpfen sie irgendwann wieder an die Bundesliga-Geschichte an, ne?
Man darf immer träumen. Nein, wenn wir erstmal erfolgreich sind, ich meine, für uns ist bei der Jugend, vor allem bei der U15 und hoffentlich auch bei der U13, die wir in den nächsten 1-2 Jahren gründen wollen, steht der Spaß im Vordergrund. Das ist ganz wichtig. Die Mädels sollen einfach den Spaß wieder haben. Wir wollen einfach auch gucken, dass wir das, was diese Tendenz, die ja leider in den letzten Jahren nach unten geht, auch durch Aktionen, durch wir wissen es noch nicht genau wie, aber wir haben da schon ein paar Ideen mit alten Bundesliga-Stars, die wir dafür gewinnen wollen, was Männer jetzt anbetrifft, um da Mädels einfach das Interesse zu wecken, auf den Fußballplatz zu holen und vielleicht dann auf den Fußballplatz zum Fußball zu bringen. Und da wollen wir in den nächsten Jahren dann kräftig dran arbeiten. Und dann kann es schon sein, dass wir, ja, dass die Erfolge dann mit sich kommen. Das werden wir sehen.
Okay, dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute und danke, dass Sie sich so kurzfristig Zeit genommen haben, unsere Folge noch mit quasi der Zukunftsperspektive zu ergänzen und dass wir nicht nur, ja, okay, Frauenfußballabteilungen sind geschlossen worden, sondern auch erzählen können, hier, da sind auch welche gegründet worden und werden auch weitergeführt mit viel Engagement und viel Willen dahinter. Und wir sind gespannt auf das, was noch kommt von Ihrem Verein. Ja. Und wünschen Ihnen alles Gute.
Super, vielen Dank. Ich wünsche auch alles Gute und vor allem gesund bleiben.
Meine Damen und Herren, Sie müssen sich jetzt also an die Damenfußball-Bundesliga gewöhnen.